Alpha 3, 4, check, 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 check. Once again.
Check, 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 check. Okay,
1, 2, 3, check, 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 check!
Hey Leute, was geht ab? Skate Life Podcast, Folge Nummer 9. Und jo, bei mir heute zu Gast, der Johannes Bruckmeier.
Peace. Hi,
Hannes.
Hey, was geht?
Erstmal tausend Dank, dass du mit dabei bist. Und ich habe schon gemerkt, der Johannes ist tausendmal besser am Start hier mit seinem Setup. Ich habe jetzt auch gerade erfahren, dass wir schon seit mehreren Jahren eigene Podcasts machen, weil es total peinlich ist, dass ich das nicht wusste, aber...
Nee, ja. ist es nicht. Ich mache es ja nicht so breit. Ich mache es ja nicht so breit. Es fängt jetzt erst so an, dass ich das ein bisschen breiter mache. Also alles cool.
Okay. Nichtsdestotrotz werde ich heute dir Fragen stellen. Gleich vorab, wie geht's?
Ja, ich bin momentan ein bisschen erkältet, wenn ich ab und zu mal hochschnief. Es tut mir leid, aber mich hat es mit Erkältung und Nebenhöhlenentzündung erwischt. Und sorry, aber das ziehen wir jetzt trotzdem durch. Und wenn ihr ein Problem damit habt, Pech gehabt. Bleibt aber dran.
Deine Stimme hört sich traumhaft an. willst du kurz was über dich sagen? Ich möchte mal erstmal den Interviewten die Möglichkeit geben, sich kurz vorzustellen.
Soll ich gleich anfangen mit meiner Schleichwerbung?
Mach alles, ist mir egal. Wir haben Zeit.
Hi, ich bin Johannes, aka Hansi. Die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich eher aus Nürnberg. Bin hier zugezogen nach Nürnberg. Ich skate seit 3 Jahren. Ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, weil beim Chappi sagst du ja, er hat relativ spät angefangen. Mit 16 und ich bin jetzt 26. ich habe relativ spät...
Mega Respekt davor.
Alles cool. Ich habe relativ spät mit Skateboarding angefangen. Ich skate auch mit Blindenstock, da ich fast blind bin. Das ist vielleicht etwas, was noch wissenswert wäre. Was ist sonst noch wissenswert? Ich bin ein leidenschaftlicher Scooter-Rassist. Also wirklich, das ist nicht mal spaßig gemeint. Ich bin ein richtiger Scooter-Rassist. Wenn ich schon Scooter sehe, bekomme ich schon das Kotzen. Und noch schlimmer sind die E-Scooters, weil wenn du so durch die Ding cruisest, ich bin jetzt nicht gerade ein sehr großer, also 1,76, und du cruisest durch die Gegend, die Lenker von diesen Dreck-Scooters sind genau auf Halshöhe. Aber dazu können wir vielleicht später noch kommen. Ich habe mit denen Teilen. Nee. Was gibt es noch zu erzählen? Die ein oder anderen Projekte sind gerade.
Und Podcast.
Ich mache Podcast, da komme ich jetzt kurz mit einer Schleichwerbung. Wir haben sogar ein Skateboard im Logo. Also wenn ihr euch so ein bisschen für Punkrock, Metal oder es ist eventuell lustig findet, wie wir Hip-Hop-Texte zerlegen in ihrer Sinnhaftigkeit.
Echt nicht cool.
Schaut einfach mal bei Pop Punk Paradise vorbei. Und wie gesagt, wir haben ein Skateboard im Logo. Wir sind real.
Ja, geil. Total cool. Hast du, Alter, das weißt du wahrscheinlich nicht, aber ich selber habe 10 Jahre lang in der Metal-Band Schlagzeug gespielt.
Ja.
Ja, also ich
kenne dich genau. Wusste ich nicht, aber okay, so ein bisschen. Hört schon dazu.
Ja, es war eher Richtung Trivium, so die Richtung, also eher so, keine Ahnung.
Trivium hatte ich auch mehr ein bisschen so.
Ja, stimmt.
So, alle, ich habe alle verschreckt, jetzt können wir ganz unschnell reden.
Ja, genau. Johannes, wann ging, also du hast gemeint mit 26, hast du mit Skateboard vorhin angefangen?
Nein, ich bin jetzt 26. Ich habe vor 2,5 Jahren angefangen. Also so richtig angefangen. Erst vor 2,5 Jahren davor. Naja, weiß das jetzt selber. Mein Bruder hat sehr viel gemacht damals in Kempten unten. Also da habe ich noch im Allgäu gewohnt, als quasi Skateboarden in mein Leben getreten ist. Das war so um die... Gott, jetzt wird's nostalgisch mit, als Blink-182 die ersten Alben rausgehauen hat, die Erfolg hatten mit All the Small Things. Das war, glaube ich, das Album Pan Off Your Jacket and Trousers oder so ähnlich. Und mit Avril Lavigne, Skater Boy zu der Zeit. Und da kam auch Tony Hawk 1990, kam ja Tony Hawk Pro Skating, Tony Hawk Skateboarding raus. Und im Jahre 2000 kam ja Tony Hawk Pro Skater 2 raus. Was natürlich dann auch ein PC gesuchtet worden ist. Und ich war öfter mal mit meinem Bruder auch dann noch im Park. So, das Größte, was ich konnte, war einen Kicker hochfahren, auf so eine Art Mandypad absteigen und runtergehen. Und ab und zu ist mir, was mir erst ein paar Jahrzehnte später bewusst worden ist, an diesem Kicker ein Rock to Fake mehr oder weniger. Long so hochgefahren, ich war zu langsam, um oben zu bleiben, also bin ich runtergefahren. So, das war im Alter von 8, 9 Jahren das Größte, was quasi passiert ist. Und ich war auch noch so à la Tony Hawk, stand ich dann so ganz oben an so einer mega Kipp. Die hatten keine ganze Quali, die hatten so eine Art halbe, so einen halben Pool quasi, so einen fetten Pool, wo es quasi in den Skatepark übergeht. Ich stand da so ganz oben, so alle Tony Hawk Cross geht und mein Bruder sieht mich nur so, nee, du gehst da runter, nee. So, das war so im Alter von 8, 9 Jahren und halt auch dann die ersten auf einen Ellbogen. Ja, dann immer mal wieder so ein bisschen gerollt, aber wirklich konsequent angefangen mit Vollblut dahinter sein. An sich Skater schon immer, so vom Kopf her. Lifestyle her immer präsent, immer da. Tony Hawk Pro Skater gesuchtet, bis zum geht nicht mehr. Tony Hawk Underground 2 gesuchtet. Jetzt auch die ganzen Skate-Teile gesuchtet. Also Skateboarder schon immer, aber richtig angefangen mit, ich mach das jetzt, ich zieh es jetzt durch, erst mit 23.
Ja.
Also mit 23,5. Ich wurde in dem Jahr 24. Also in dem Zeitpunkt hat es dann quasi endgültig den Schalter umgelegt. So, jetzt habe ich Bock, jetzt mache ich das. Also, ja. So viel zum Thema. Tubby hat spät angefangen. Hätte ich in deinem Alter angefangen, wäre ich besser als du.
Spaß. Ja, es ist also. kann gut sein. Also, aber Respekt mit 23,5. Und kurz zu meiner Geschichte, dass ich da nochmal drauf eingehen kann. Ich glaube, also ich habe ein bisschen Parallelen zu dir. Ich habe damals mit 12 angefangen. Das ist jetzt eine ganz andere Geschichte, aber ich habe 12 bis ungefähr 18, 19 bin ich gefahren und dann habe ich 10 Jahre Pause gemacht und ich glaube mit 29 wieder angefangen.
Und wie war das erste Gefühl wieder auf dem Board?
Geil. Also es war nicht. Aber ich habe, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast erwähnt, auf die Fresse fallen hat mir einfach gefehlt, die 10 Jahre.
Musstest du auch überlegen, mit welchem Fuß du pusht? Weil was mir aufgefallen ist, was mir aufgefallen ist, ich bin früher, wenn ich bei meinem Bruder mitgefahren bin, regular gefahren.
Okay.
Also, und jetzt fahre ich Goofy. Und ich fahre Goofy nur, weil ich halt geschaut habe, hey, mit welchem Fuß pusht man eigentlich? Weil es war mir egal, ob rechts oder links, es war mir egal.
Okay.
Und ich fahre Goofy nur, weil es Goofy heißt. Nach dem Motto, hey, regular klingt scheiße, ich fahre Goofy. Goofy ist geil.
Gute Einstellung, weil ich war immer als Anfänger, ich war immer irgendwie diskriminiert, habe gemeint, alle sagen, ich bin Goofy-Fahrer. Und damals, als auch mit dem Tony Hawk alles rauskam und es noch kein Internet gab, war es ja irgendwie so wie, alle fahren regular und regular ist normal. Und ich war dann irgendwie so der Außenseiter und habe mir gedacht, irgendwie, aber cool, dass du von vorne sagst, ey, fuck everyone, ich mache jetzt Goofy, weil ich...
Ja, weißt du auch, woher das kommt mit dem Goofy?
Ja,
erzähl. Weißt du auch, woher das kommt?
Keine Ahnung.
Weil in den Cartoon, die Surfer, die sind ja auch immer alle regular gefahren. Also es war immer regular. Der normale Surfer steht quasi so, dass er quasi das rechte Fuß hinten ist. So, weil damals, in der Zeit wurden ja noch Linkshänder umgeschult und so weiter. Zu der Zeit, wo Surfen so weiter aufkam. Es war ja damals so. Das darf ich nicht vergessen. Meine Freundin wohnt in einem kleinen Dorf und sie zählt als Satanistin, weil sie Linkshänder ist. Also wirklich, das ist jetzt kein Scheiß. Also die Zeit gab es, da wurden Rechtshänder, also Linkshänder umgeschult. Meine Mutter hat es auch noch mitgemacht. Und in der Zeit waren ja auch Surfer immer quasi, rechter Fuß ist hinten und man surft normal. Also das war quasi das normale Ding. Und Goofy aber wurde mal in dem Cartoon falsch abgebildet.
Nein.
Und deswegen heißt es Goofy-Fahren.
Nein, das habe ich noch nie gehört.
Doch, das ist sau geil eigentlich.
Ja, kennst du den Film Goofy und Max?
Nee, das sage ich nicht, nee.
Das ist einer meiner Lieblingsfilme, ich liebe Goofy. Aber ja, das
macht... In den 50er Jahren wurde Goofy falsch abgebildet. Deswegen war quasi jeder, der falsch drauf stand, ein Goofy-Fahrer.
Und das kam dann, das war schon im Surfen so die
Bezeichnung? Ja, genau.
Das hat sich dann auf Skateboardfahren... Ach,
Das heißt ja auch beim Snowboarden heißt es ja genauso Goofy, wie es beim Surfen auch Goofy heißt. So bei den ganzen Brettsport-Sachen heißt es, ja, Brettsport, ich habe schon das böse Board in den Mund genommen, Sport. Aber bei den ganzen Brett-Kunst-Aktivitäten heißt es
Eine Frage, da du ja so ein Anti-Scooterfahrer bist, weißt du, ob es beim Scooterfahren genauso heißt?
Ich glaube ja.
Aber ist es bei dir egal, welches
aber beim Scooterfahren gibt es ja auch Fiebel und 50-50 und so einen Scheiß. Also
die haben viele Sachen übernommen.
Ja, ja.
Und wie ist es mit Mongo-Pushen beim Scooterfahren?
Wie willst du beim Scooterfahren Mongo-Pushen? Ich betreibe Live-Recherche. Jetzt, nein, ohne Scheiß. Wie heißt es? Mongo-Pushen bei Scooter. Müsste irgendwas geben, oder?
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich sehe fast nur Kids Mongo-Pushen.
Beim Scooterfahren.
Beim Scooterfahren, ja.
Ja, Scooter, Mongo-Pushen ist ja mit dem vorderen. Ist doch normal, glaube ich sogar, oder?
Ja, deswegen freue ich ja, ne?
Also ich weiß, ich hatte halt als kleine Hosenscheiße hatte ich halt auch so einen Teil, aber da hat irgendwie gefühlt jeder so einen Teil.
Ja, ich auch. Zum Glück wurde das dann geklaut. Vielleicht hätte ich sonst die Scooter-Karriere eingeschlagen damals.
Aber ich finde jetzt da gerade spontan nichts. Also, wenn ihr das wisst, wenn ihr das irgendwann mal bekehrt worden seid, vom Scooter zum Skateboarder wurdet, gibt's ja? Gibt's einen im STG, also halt Nürnberg, der ist einer vom Scooter zum Skateboarder geworden. Der konnte auch danach, nach 2 Wochen schon Kickflip, ja.
Holy shit.
Ja, okay, gut, aber der, wie gesagt, der hat so ein bisschen Bewegung, Ding mit, der hat halt so ein bisschen Feeling, auf so einem kleinen Teil zu stehen, also hat dann schon ein anderes Feeling. Es gibt ja auch den einen oder anderen Scooterfahrer, der ganz cool ist. Also mein Hate bezieht sich ja nicht auf Scooterfahrer an sich, also eigentlich ja schon, aber es gibt ja trotzdem einen, mit dem hängst du einfach gerne ab und den passen auch auf. Mein Problem ist halt als Scooterfahrer, warum ich die so hasse, erstens, ich höre die nicht.
Oh, ja.
Das Skateboard hörst du. Ein Inliner hat immer noch rechtzeitig die Chance auszuweichen. Ein Scooterfahrer, wenn ich in den Inliner reinfahre, gut, ich fahre an den Menschen rein. Wenn ich in den Scooter reinfahre, fahre ich an den Menschen rein und habe noch Metall im Schienbein. Das ist so eine erste Sache, wo ich hasse. Zweitens, ich höre die Teile nicht. Ab und zu klappern die mal, aber im Endeffekt höre ich nicht. Da fahre ich, will gerade zum Sprung ansetzen, auf einmal macht so ein metallisches Krrrr. Ich denke mir einfach nur, holy shit, was ist los? Mit Skateboardern ist das Problem, wenn es zu viele sind, habe ich auch richtige Schwierigkeiten, die zu, wo ist es wer? Aber dann ist es halt oft so ein, hey, der sieht dich nicht, der passt der ganze Park ein bisschen mehr auf.
Wie ist denn das, wenn du jetzt so ein kleines Kind umliedest auf dem Scooter und dann die Diskussion mit den Eltern, das würde mich brennend interessieren.
Ich sag's mal so, die meisten, also bis jetzt gab's, also ich habe noch ganz lang nicht viele Scooter umgefahren. Ich will ja niemandem wehtun. Also ab und zu gibt es halt diese Situation, wo ich sage, hey, du jetzt erst recht. Aber zum Beispiel gab es mal am Pool in Nürnberg, gab es mal die Situation, da bin ich halt ein kleines Kind gefahren, das war so, keine Ahnung, 5, 6 Jahre alt und das tut mir dann auch leid, weil das will ja einfach nur Spaß haben. Und dann kommt da so ein blinder, 1,76 Meter, 100 Kilo schwerer Typ daher und fällt noch da drauf, so fällt noch auf die drauf. Das tut weh, das tut auch mir weh. Niemand will ja jemandem wehtun. Aber ja, da war es so, der Vater hat das so komplett verstanden und hat gesagt, hey, alles cool, alles easy.
Sorry, ich frag so blöd, ne?
Wieso fragst du? Das ist ja keine blöde Frage, ganz im Gegenteil. Und das ist eine Frage, die gar nicht mal so schlecht ist. Ich meine, ich fahre ja auch im Alltagsskateboard und da gibt es häufiger mal so eine Diskussion, eher wenn ich einen Fahrradfahrer, der meint, er muss auf dem Gehsteig fahren, eine mitgeben oder so. Stimmt, sowas gibt es noch viel häufiger und oft checken die es dann oft gar nicht. Und erst dann, wenn die so sagen, hey, kannst du mir jetzt endlich mal meine Kappe aufheben, du Vollidiot? Dann, oh, scheiße, da war ja was. Oder letztens gab es die Situation am STG in Nürnberg, kennst du ja, oder den Park, STG, sagt dir was, ja. Das tolle Gramm. Der ist ja der Fahrradweg oben, da dürfen hier unten gar keine Fahrradfahrer fahren. Da kam halt einer, hat natürlich nicht gebremst, ich leg mein Skateboard hin, weil ich losfahren wollte, der denkt natürlich nicht dran zu bremsen und beschimpft mich dann. Ja. Hey, du Vollidiot, du bist selber schuld.
Ja, er soll auf dem Fahrradweg fahren. Also ich habe nämlich Diskussionen mit Eltern teilweise an den Skateparks, die halt absolut uneinsichtig sind, weil sie denken, der Skatepark ist ein Spielplatz. Und die müssen auf ihre Kinder...
Gesetzesgemäßes ist es das auch.
Ja. Es gibt trotzdem auf dem Skatepark eine SPVO, Skateparks Verkehrsordnung. Und die Kinder kennen die nicht. Und wenn die Kinder das nicht kennen, dann müssen die Eltern darauf aufpassen, dass das Kind...
Echt? Es gibt eine SPVO?
Also in meinem Kopf gibt es die auf jeden Fall.
Wie geil ist das denn? Stell dir mal vor, die hocken da so im bayerischen Ministerium drin. Weißt du, der Seehofer? Ja, wir haben einen neuen Beschluss für die SPVO, die Skateparks-Verkehrsordnung. Ab sofort jeder, der sein Skateboard absteht und da nichts macht, aber auch nicht da sich daran beteiligt, zahlt 20 Euro Strafe, weil ist ja verboten. Ja,
Bußgelder sind dann wieder schnell am Start, ne?
Ja, klar.
Müssen wir vorschlagen.
Nee, also bei mir ist es halt so, ich kann mich erinnern, da gab es mal eine Situation in München am Hackerpark. Mhm. Am Hackerpark, da haben wir Ollie-Challenge gemacht. Und da war halt ein Kind mit ihrer Mutter, mit seiner Mutter da. Und es war halt auf mehreren Arten ziemlich witzig, weil zu der Zeit konnte ich noch keine wirklichen Ollies. Es war so ein halbes Jahr, wo ich Skateboarden quasi für mich entdeckt habe. Also neu entdeckt habe. Und es meine Liebe wurde. Dementsprechend habe ich mich, ich habe gemerkt, einfach bei dem Olli, der wird geil. Hoch, schön gebaut und dann kommt so ein kleiner, das ist ja auf YouTube, oder da, oder bist du schon monetarisiert, darf ich hier raushauen?
Ja,
yeah, ja. Da kommt so ein kleiner Wichser daher, so 10, 11 Jahre alt, entschuldige mich so ausdrucksweise, fährt mit dem Fahrrad gegen mich, ich springe astrein frontal in ihn rein. Und die Mutter beschwert sich erstmal bei mir. Dann, ach so, du hast sie nicht gesehen. Und als sie quasi weggingen, wo hast du eigentlich das Fahrrad her? Und es war so auf mehreren Arten.
Das Kind? Oder wie?
Ja, die Mutter fragt den Sohn, wo hast du eigentlich das Fahrrad her? Und er so, das stand da hinten irgendwo.
Ach so.
Ey, das war so auf mehreren Ebenen. So eine ganz confuse Situation, weil ich mache den perfekten Olli in ein Scooter-Kit, der mit Fahrrad kam, was nicht mal ihn gehört hat.
Und du hast gemeint, du hast das auf Video.
Nee, habe ich nicht, leider. Aber die Situation war so genial. Ja. Das kann man nicht beschreiben. Wenn ich das auf Video gehabt hätte, das wäre geil gewesen.
Das klingt gut.
Try not to laugh. YouTube-Challenge. Skater versus Scooter. Millionen Klicks. Garantiert. Absolut geil.
Ja, also wir haben jetzt definitiv den Gedanken etabliert, dass wir Scooter-Kids nicht leiden können.
Es gibt den einen oder anderen Scooter, der voll okay. Mit dem kommt man gut klar. Die ist noch schon etwas reifer. Mhm. Es ist dann kein Ding mehr. Weißt du, so, die meisten kennen mich dann auch, wissen, hey, Vorsicht. Mir geht es ja wirklich dann um diese 8-, 9-, 10-Jährigen, die einfach nichts checken. Ich wurde am Sonntag gefragt, ob ich eine Challenge mache von einem 8-, 9-Jährigen. Weil es kann ja nicht sein, dass jemand mit einer starken Sehbehinderung oder Blindheit skatet. Das geht bei denen noch nicht in den Kopf rein. Und wie gesagt, ich habe jetzt gegen Scooter, gegen was ich war, total absent, diese E-Scooter.
Mhm. Weil ich leise bin und weil die...
Da, ja. Gebe ich auch offen ehrlich zu, da habe ich schon mal zwei Lenker abgetreten, das habe ich mit Stolz und mit Würde gemacht, weil die Teile sind saugefährlich. Sie liegen überall rum. Das erste Mal, wo es mich auf die Fresse gehauen hat, war ich sogar ohne Board unterwegs, weil ich über das Teil gestolpert bin. Mhm. Dann, wenn ich skate, wie gesagt, die Lenker sind auf Halshöhe.
Ja.
Das ist richtig kacke, wenn du fährst und auf einmal mit dem Stock merkst du es nicht und auf einmal hast du einen Lenker am Hals. Das tut richtig weh und ich fahre nicht langsam. Ich weiß nicht, ob du meine Videos gesehen hast, aber ich fahre nicht langsam. Und in dem Tempo fahre ich auch zur Arbeit. Also, ich fahre schnell, ich push hart. Mhm. Und dann tut sowas richtig weh. Und sowas ist einfach unnötig, muss nicht sein. Vor allem, wenn die Teile in der Gegend rumliegen, bekomme ich noch mehr Kass und Koller.
Mhm. Ich kann dir nur beistimmen. Ich finde es irgendwie komisch. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber die waren auf einmal da. Die kamen von heute auf morgen. Waren die auf einmal überall?
Nee, das stimmt so nicht. Also man hat es ja schon mitbekommen. Ich habe das ja verfolgt mit diesen E-Scootern, weil viele Schüler mussten ja, also in den Skateparks haben wir darüber diskutiert, weil eventuell war das ja eine Sache, die man halt in deutscher Erörterung schreiben muss. Mhm. Was ist positiv an Scootern, was ist negativ an Scootern? Also ich habe mich da wirklich damit viel beschäftigt. Sind die Teile denn wirklich umweltfreundlich? Weil... Nehmen wir mal an, der ganze Klimawandel wäre wirklich Schwan. Ich hätte nichts dagegen, wenn die Luft trotzdem sauberer wäre. Mhm. Also nur als Beispiel. Ich hätte nichts dagegen. Also Umweltschutz ist halt auch wichtig und du kennst dich ja selber von dir als Skateboarder. Clean your spot.
Ja.
Gehst zum Spot, du zerstörst, aber räumst noch wieder auf, weil du willst ja wieder hingehen. Und keiner hat gern Glassplitter oder sonstiges an deinem Spot. Und deswegen habe ich das halt auch verfolgt, weil im Endeffekt ist es ja ein Umweltthema. Und das Skateboarder lebt ja von seiner Umwelt. Ja. Gerade Streetskater und so weiter leben von der Umwelt. Wie willst du bitte skaten, wenn es 1000 Grad...
Ich finde es gerade mega, was du gesagt hast. Aber wir gehen da später nochmal drauf
ein. Ja, und halt, deswegen habe ich mich mit diesem Thema E-Scooter so beschäftigt. Es war ja ein langer Prozess, bis die Teile überhaupt genehmigt worden sind. Und nach wurden die dann eingeführt quasi. Also es war ein... Das, habe ich schon so mitbekommen, aber ich war immer jedes Mal so, ach bitte nicht. Bitte nicht. Liebe Leute, ihr könnt zwar alle Abitur haben, aber ihr seid zu blöd, um zu erkennen, dass man mit den Teilen nicht betrunken auf dem Gehweg fahrt.
Ich war schockiert, dass gerade in Deutschland, wo mit Richtlinien alles und auf allen, also für mich, ich habe das natürlich überhaupt nicht verfolgt und auf einmal waren die für mich da oder vielleicht habe ich nie wirklich auf die mit offenen Augen das Ganze betrachtet und dann habe ich mich gewundert, dass die auf einmal auf der Straße und sonst wie rumfahren, vor allem Menschen, die das noch nie gemacht haben und von der ganzen Sache überhaupt keinen Plan haben und dann zack, auf der Straße, auf öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen. Crazy.
Ich meine, ich finde die Idee, wenn du sagst, hey, die Teile bleiben nur an der Straße, finde ich ja gar nicht mal schlecht, okay? Im Start, wie schnell fährst du in der Stadt? Ich fahre ja kein Auto, ich kann das nicht einschätzen, aber für mich ist erstmal Stadt viel Verkehr, fährt man nicht schnell. Okay, gut, ja. Aber wenn es dann schon anfängt, wie ich fahre damit von der Haustür zur U-Bahn, die, keine Ahnung, 600 Meter. Erstmal von meinem Berufsstand als Physiotherapeut sage ich dann schon mal, hey, wie kannst du so faul sein? Und dann noch im Sinne des Umweltschutzes, ja, wirklich was gebracht, tut es ja gar nichts. Und dann ist es einfach, das auch keine, da steht es einfach nicht im Verhältnis, was Leute, die die Teile einsammeln, um laden zu müssen, um zu laden, was die verdienen in einem Subunternehmen. Also die werden nicht nach Mindestlohn bezahlt, sondern müssen sich selbstständig machen dafür, dass sie an einem Hungertod quasi nagen. Mhm. Da steht es einfach dann nicht im Verhältnis. Das ist einfach nach dem Motto, das hat sich wieder wunderbar der Club der deutschen Unternehmer, ich hoffe, ich darf hier so politisch sein, ja. Der Club der deutschen Unternehmer, ich glaube, du weißt, wen ich meine, CDU, hat sich ja dann wunderbar quasi durchgesetzt und die Lobby hat natürlich dann einen wunderbaren Job geleistet, weil wenn ein Markus Söder, nee, wer war das, der, wie heißt der Verkehrsding da, Scheuer, wenn der Scheuer natürlich dann meint, ja, ich fahre jetzt da in meinem Ministerium mit so einem E-Scooter rum und weil ich da jetzt gerade damit rumfahren kann und verletzungsfrei bleibt, außer dass ich ein paar Mal zurückgefallen bin und mir tatsächlich ein Schädel wehtut und ich von nichts mehr Ahnung hat, meint, er muss das Teil dann erlauben und denken, das ist für Straßenverkehr in Ordnung, dann lache ich einfach nur und dann hat er auch keine Ahnung, wie die Menschheit funktioniert, weil die Menschheit zieht einfach nur so ein scheiß Teil, hält das Handy hin, kann mit PayPal zahlen und fährt damit besoffen nach Hause und wundert sich, warum er mit einer Schenkelhalsfraktur in der Ding liegt.
Ja.
Und das hat einfach, rein aus dem Aspekt finde ich das einfach kacke. Ich finde es einfach Mist, ich finde es einfach Dreck und auch einfach nicht nicht naturfreundlich. Mhm. Und das Einzige, was die Teile wirklich gut sind, ist, dass man die skaten kann. Man kann die Teile wirklich gut skaten, so mit Ollie to Tailstall und all das und Scheiß. Das kann man richtig geil machen, das macht Spaß.
Geil. Eine Frage, du hast dich ja scheinbar mit dem Thema intensiv beschäftigt. Wie ist denn das, wenn du mit so einem Teil betrunken einen Unfall baust? Ist
Führerschein im Zug. Führerschein im Zug.
Okay.
Du darfst ja nicht einmal auf dem Gehweg damit fahren oder Fahrradweg. Du bist ja eigentlich angehalten, das auf der Straße zu fahren. Deswegen haben die Teile ja eigentlich kleine Nummernschilder.
Ja, das weiß ich mittlerweile. Ich habe nämlich einen Freund, der wollte eventuell auch so ein Elektro-Skateboard kaufen. Und dann hat er
die Teile sind ja gar nicht zugelassen.
Ja, genau. Er hat gemeint, er müsste da irgendwie dann so ein, wie du schon gesagt hast, Nummernschild und Lichter drauf und so. Und
ja, noch schlimmer. Bei den Teilen, bei den Elektro-Skateboards ist es so, die sind ja gar nicht zugelassen. Also auch, die dürftest du gar nicht anmelden, weil eben da ein Lenkrad fehlt. Damit zählt es als Spielzeug. Weil ich kenne nämlich einen, der hat nämlich so einen Teil gehabt und ist halt damit immer, damals in einem Dorf in der Nähe Rosenheim, wo ich gewohnt habe, ist er quasi immer so einen Weg rumgefahren, den ich auch gerne mal mit einem Board rumgecruised bin.
Ja.
Weil es so ganz cool war, da war so eine kleine Downhill-Passage, dann war irgendwie so ein bisschen was, wo du gut pushen konntest, hat Spaß gemacht. Mhm. Und dann habe ich mir das Teil aber nicht mehr angeschaut, mit dieser Fernbedienung, das ist ja schon obskur, du hast schon eine Fernbedienung in der Hand. ich finde die Teile an sich, sie sind witzig und da können Leute Sachen damit, das ist schon echt geil. Mhm. Muss man einfach sagen und vor allem, was ich bei allen anderen quasi ja abstreite, ist, dass Scooter zum Beispiel Style hat. Ich finde einfach, ein 16-Jähriger auf dem Scooter schaut nicht stylisch aus. Ich spreche da gar kein Können ab. Ein Fastspin muss schon Können erfordern. Meinetwegen auch Tailwhip und keine Ahnung, letztens habe ich mal einen in Regensburg in der Halle gesehen, der hat von Quarter to Quarter, also ich weiß nicht, ob du die Halle in Regensburg kennst.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Aber die Obstacles sind da jetzt nicht klein. Und da gibt es noch diese eine Bank, da gibst du dir eine Bank zwischen zwei Quarters.
Meinst du?
Auch du gegenüber vom London Gap. Gegenüber.
Ja, ja.
Und wenn er da, wenn da einer mit einem Scooter von Quarter zu Quarter macht, über diese Bank drüber, 360, das musst du einfach anrechnen und sagen, das ist geil. Es ist krass. Musst du einfach akzeptieren, dass es gut ist. Ich hab da noch keinen Skateboarder gesehen, der das gemacht hat. Muss man einfach anerkennen und sagen, ist geil. Hat es Style. Das ist die andere Sache, weil sobald der Teil wieder ein aussetzt in der Quarter und er wieder sich so an seinem Lenkrad festhält, das ist für mich halt, hat es für mich einfach krass. Aber das ist halt nur meine Meinung und das ist halt, wie gesagt, der Typ zum Beispiel, mit dem hänge ich auch gern ab, weil der akzeptiert die Regeln nach dem Motto. Für mich ist es ja kein STVO, nee, SPVO. sondern für mich ist ja, für mich ist es einfach eine ganz normale Regelung. Skateboarden ist für mich erstmal eine Anarchie und eine Anarchie funktioniert nur, wenn du quasi alle anderen akzeptierst und einfach dich einfügst in ein gewisses System, was sich automatisch bildet. Wie zum Beispiel, wenn du ein Obstacle skaten willst, reißt du dich ein, wenn du dran bist, bist du dran. Wenn du gerade nicht weißt, wer dran ist, fragst, wer will und wenn alle sagen, fahr du, dann fährst du. Und wenn du gerade siehst, dass jemand gerade kommt und eine Line macht, dann lässt du dich in die Line machen und fährst nicht rein und snakest nicht. Das ist für mich einfach eine unausgesprochene Regel.
Genau, die SPVO.
Und wenn es jemand auf dem Scooter oder auf dem BMX, seien wir ehrlich, wenn 5, 6 BMX im Park sind, dann macht es keinen Spaß mehr zu fahren.
Ich habe Angst, muss ich ehrlich sagen, aber.
Vor BMXer? BMXer haben auch dieselbe Angst vor uns, weil, wenn wir halt slammen, verlieren wir unser Sportgerät.
Ja, ja, ich sage jetzt nicht, dass wir die weißen Schafe.
Gar nicht. Aber wenn da 5, 6 BMX im Park sind, dann macht übrigens auch, die höre ich nicht, wenn sie nicht gerade diesen drin haben, genauso scheiße. Vor allem, wenn ich BMXer nicht kenne, die passen halt auch überhaupt nicht auf. Und das ist noch viel schlimmer, weil wenn so ein BMXer fährt, das tut weh. Vor allem, wenn er quasi gerade von der Quarter droppt und ich höre den nicht. Oh, Halleluja,
Mir ist es auch einmal passiert mit 16, das war ein Hirscher im Skatepark, auch eine Bank und der kam aus dem Nichts und Lenkrad an den Bauch und das merkst du. Und das habe ich immer noch irgendwie im Hinterkopf.
Tut weh und ich kann die Angst akzeptieren, ich habe genauso Angst, wenn BMXer da sind. Ich persönlich nehme aber auch gerne mal einen BMX und paar dann damit. So einen Blindstock vorne am Lenkrad und dann mache ich auch mal so einen Bunnyhop und fühle mich dabei krass. Aber ja, ich sage immer, Jungs, ihr habt doch eure Bikeparks. Lasst uns doch die Skateparks. Wir gehen ja auch nicht in eure Schotterparks.
Ja, das stimmt, ja.
Zum Beispiel in Brandenburg, in dem Kaff, wo ich war, da war es ja ganz extrem. Da haben sie einen neuen Bikepark eröffnet. Und ich war in Brandenburg gefühlt der einzige Skater. Mittlerweile gibt es da 4, 5 Skateboarder in einem Alter von zwischen 14 und 16 Jahren. Aber ich war da so 2 Jahre lang, bis ich weggezogen bin, da alleine. Und dann willst du da eigentlich von Ruhe skaten. Jetzt hau ich mal kurz die Mitleidnummer raus, die ich gar nicht haben will eigentlich. Siehst eigentlich gefühlt eh schon fast nichts. Und dann kommen so scheiß 4, 5, 6, 7 Fahrradfahrer. Das macht keinen Spaß, vor allem wenn nebendran der Bikepark ist.
Ach, ja.
Und dann verstehst du das halt auch nicht und schüttelst du den Kopf, hey, das ist ein Skatepark, der ist eh schon so klein gemacht worden und die Obstacles kann man als Anfänger eh nicht fahren, weil sie zu groß sind. Lass mich einfach fahren, hey, bitte. Mhm. In den Park bin ich ständig rein. Aber wie gesagt, das sind dann meistens so, keine Ahnung, das sind 12- bis 14-jährige Eddie, die peilen noch nichts im Leben. Die sind froh, wenn sie 3 Haare am Sack haben und dann noch ein Rumpfbild spielt.
Ja, ich glaube, da ist ein Melting Pot von vielen, von Menschen aus, sagen wir, verschiedenen Reifegraden, wo alles zusammenkommt und es ist nicht immer ganz so einfach.
Und die Frage ist, warum funktioniert beim Skateboard? Sorry, wenn ich dich da kurz unterbreche, aber sag es gerade, verschiedene Reifegraden. Warum funktioniert das bei den Skateboardern? Mhm. Also, so blöd wie es klingt, ein 8-Jähriger akzeptiert die Regel sofort. Mhm. Warum schafft es ein Scooter-Kid nicht?
Ich habe da so eine Theorie. Das sind Touristen auf dem Skatepark. Wenn du Eltern hast, die dann meinetwegen mal am Sonntag mit ihrem Kind irgendwo hingehen möchten, einen Ausflug und sich denken, ach, du hast doch da jetzt so einen Scooter, da ist doch so ein Skatepark, du kannst doch da mal irgendwas machen. Und die haben mit der ganzen Sache null am Hut, weil mit so einem Scooter musst du dich halt wirklich auseinandersetzen, damit du es auch wirklich beherrschen kannst. Und es ist sowas, also, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen falsch formuliert, aber...
Nee, ich verstehe, was du meinst. Alles gut, ich verstehe, was du meinst.
Und diese Kids, diese Touristen, kommen zu diesem Skatepark und haben null Kontakt mit der Materie. Aber ein Kind, das Skateboard fährt, jetzt nicht immer, aber in den meisten Fällen, sage ich mal, entweder ist da ein Vater oder Eltern, die da früher gefahren sind, das vielleicht ein Kind da mit an den, die gehen einfach anders in die Sache ran, weil Skateboardfahren an sich schon ein bisschen nicht so einfach zu lernen ist. Und ich denke, die haben einfach eine andere Awareness, wenn die auf den Skatepark gehen, die meisten.
Ja, und Skateboardfahren, ja, wenn du einfach nur rumfährst, dann machst du es auch nicht lang. Und so blöd es klingt, du willst einen Ollie können, dann merkst du erstmal, scheiße, wie schwer ist ein Ollie. Weißt du, da fängst du schon an, so, wie schwer ist ein Ollie? Und Ollie ist für mich immer noch einer der schwersten Tricks, die es gibt. Und ich finde auch immer noch, dass ein schöner Ollie geiler ist als ein Kickflip. Ein richtig schöner, geiler Ollie ist, der ist immer noch schöner als ein Kickflip, meiner Meinung nach. Und da fängst du schon an, es ist einfach so, das, was alle können wollen, alle wollen Ollie können, merken erstmal, fuck, schwer. Und dann steigen ja die meisten eh schon aus.
Ja, ganz genau. Ollie ist der erste Ausstiegspunkt und dann Kickflip.
Ja, wobei ich sagen muss, ich kenne immer noch keinen Kickflip, ich kenne immer noch keinen Heelflip, aber meine 360-Flips sind sind besser als meine Kickflips.
Echt? Ohne Ernst?
Ja.
Also, wow.
Also bei meinem 360-Flip habe ich bis jetzt zweimal Primal gestanden, also zweimal Primal gelandet und da fehlt nur noch eine Vierteldrehung. Aber ich schaffe jedes Mal, dass quasi das Board sich nochmal quasi einmal von Deck zu, also quasi von unten Print zu Grip Tape dreht. Aber ich schaffe es jedes Mal, also ich schaffe es mindestens bei 10 Free Flip Tries. Für mich ist ja ein 360 Flip und kein Drehflip. Richtig Oldschool Knowledge.
Ja.
Bei mir ist es ja ein 360 Kickflip, so jetzt fuck ich richtig aus. Da ist es, für mich ist und für mich ist es halt so, da fehlt einfach nur noch so eine kleine Drehung. Beim Kickflip, Kickflip mache ich jetzt seit über einem Jahr. Ein bisschen länger wie ein Jahr, sogar fast 2 Jahre. Ja, genau, eigentlich genau ein Jahr. Wenn nicht sogar schon eineinhalb Jahre. Und ich habe jetzt erst meinen Fehler beim Kickflip gemerkt und ich finde es total scary, einen Kickflip auszustehen, weil für mich ist das erste Mal, ich mache den Kickflip und dann ist das Board unter meinen Füßen weg. Und dann bricht bei mir erstmal Panik. Genau, dann bricht bei mir erstmal Panik aus, wo ist es? Und stampft sofort beim vorderen Fuß auf den Boden. So mit dem hinteren komme ich jedes Mal wieder aufs Board drauf, aber ich schaffe es nicht, meinen vorderen Fuß aufs Board zu stellen. Beim 360-Flip, wenn es ein 360-Schabel wird, habe ich den.
Ja. So, weil da kein Flip dabei ist und du kennst die Bewegung, ist irgendwo dann vertrauter für dich.
Nee, für mich ist einfach, wenn ich bei den Flip vergesse. Mhm. So mein erster, also so Shovels sind bei mir eh, ich liebe Shovels. Und deswegen ist auch so diese Shovel-Tricks auch diese Shovel-Tricks finde ich halt dann wesentlich entspannter. Einfach so ein 360 Flip ist ja nichts anderes wie ein 360 Shovel, der halt geflippt ist. Wo ich einfach meinen Fuß anders hinstellen muss und einfach einen Knife pressen muss. Vielleicht dann noch ein bisschen an meiner Fußstelle noch ein bisschen feilen muss, damit ich einfach diese letzte Drehung hinbekomme. Und dann weiß ich einfach, okay, das Board kommt genau dahin und dann springe ich auch genau dahin. Beim Kickflip ist es so ein, wo ist es? Weil beim Ollie habe ich das Board halt immer unter meinen Füßen.
Du meintest, Ollie ist einer der schwersten Tricks, da gebe ich dir recht. Meiner Meinung nach, mit Abstand der allerschwerste Trick ist ein Kickflip. Sorry. Es ist.
Aber würde ich gar nicht sagen, weil. Das wichtigste Element für einen Kickflip ist einfach ein Ollie. Und zwar ein guter Ollie, ein schöner Ollie.
Ja.
Also wenn du musst einfach für einen Kickflip musst du einfach gewisse Grundlagen können, meiner Meinung nach. Und da fängt es ja bei mir schon an, weil ich erfülle gerade nicht das, was ich sage. Aber für einen Kickflip musst du meiner Meinung nach können, Ollie, Backside Shovel, Frontside Shovel, Backside 180, Frontside 180. Ich kann kein Backside 180. Und alle Tricks, also gut, die Shovel ist gerade mal weg. Aber bis du mal einen Backside und einen Backside 180 und einen Frontside 180 beherrschst, musst du einen guten Ollie können.
Ja.
Und erst dann kannst du sagen, hey, ich try mich an den Kickflip. Und erst dann dann ist auch der Kickflip gar nicht mehr so schwer. Dann kannst du davor sagen, hey, bevor ich den Kickflip mache, mache ich einen Ollie North. Und wenn du einen Ollie North eigentlich kannst, also wie gesagt, dann ist der Kickflip gar nicht mehr so weit weg. Und ich habe einen kennengelernt, der hat vor 2 Wochen Skaten angefangen und konnte einen unglaublich guten Ollie.
Ja.
Also in der Zeit, wo ich ihn kennengelernt habe, der konnte. Der hat ein paar Schwierigkeiten gehabt, aber der hat davor viel Sport gemacht. Der fängt nicht bei Null an.
Okay.
Und da hat halt den Olli sofort verstanden, wie das Prinzip funktioniert. Runterdrücken, vorziehen und er konnte die richtig hoch. Dann habe ich einfach mal gesagt, stell einfach mal deinen Fuß anders hin. 2. Try Kickflip.
Nein.
Und dann ist halt klar ist der Kickflip ein schwerer Trick, aber nur wenn du die Grundlagen nicht beherrschst. Bei mir ist so, ich habe es jetzt wieder gemerkt, wenn ich den Olli nicht konsequent auch aufgrund, dass ich in dem hohen Alter angefangen habe, ich musste quasi ständig meine Technik refreshen, weil es einfach, die Muscle Memory ist nicht bei mir so wie bei einem 13-, 14-, 15-, 16-Jährigen. Die ist leider erst eingeschränkt. Die muss ich noch viel mehr üben, noch viel mehr pressen. Ich habe gemerkt, hey, okay, schlamm die Ollies. Ich muss die wieder mehr bowlen. Und jetzt, wo ich die Ollies wieder mehr bowle, klappt es auch, habe ich auch meinen Fehler beim Kickflip gemerkt quasi. Dass ich eben immer nur geschaut habe, dass das Board sich flippt und nicht, dass ich es nach vorne rauspresche. Und jetzt habe ich auch das Gefühl, okay, in ein paar Wochen kann ich den jetzt auch mal endlich stehen. Das hatte ich davor nie, das Gefühl, sondern immer so, okay, gut, ich schaffe einen Flip, ich schaffe einen Double-Kick-Flip, ich schaffe einen Triple-Kick-Flip, aber ich schaffe die Teile nicht zu stehen. Wenn du einfach dieses Prinzip verstanden hast, wie ein Kickflip funktioniert, dann ist er gar nicht mehr so schwer, wenn du die Basic dafür kannst und auch ordentlich Boardgefühl hast. Die meisten machen da dann den Fehler, die meisten stellen sich aufs Board, fahren 2 Runden und sagen, jetzt will ich Ollie können. Das ist ja so. Die meisten machen auch davor keinen Sport. Die meisten haben davor nie Sport gemacht und keine körperliche Grundlage, um auf irgendwas zurückzugreifen zu können.
Ja.
Dass sie da mal eben ein halbes Jahr einfach nur rumfahren, meinetwegen die ganzen Freestyle-Stuff auspacken und Rodney Mullen, das Berg, Casper, was weiß ich, was für ein Scheiß. Was ja. Ich sehr feier. Ich liebe so was Tricks wie Strawberry Milkshake. Was ich momentan mache, ist, was ich momentan sehr gern übe, ist, was ich momentan sehr, sehr gern mache, ist, Primal Store Backside Shove It Out. Geil.
Übel.
Das sind Sachen, dafür brauchst du kein Ollie. Und du kriegst unglaublich gutes Sportgefühl. Und ja, das muss man quasi erstmal beherrschen. Wenn du das alles kannst und dann lernst du einen schönen Ollie, du verstehst, wie der Ollie funktioniert, dass du den Fuß auch richtig hinstellst und weiter so hinstellst, desto höher kommst du. Du ordentlich Sprungkraft aufbaust, dann kannst du dann anfangen, Kickflip zu machen. Und dann nochmal, bevor du das machst, können die meisten schon 180, Backside 180, Frontside 180, Frontside Shove It, Backside Shove It, Nollie Shove, am meisten am besten noch Nollie, Switch Ollie, und dann hast du eigentlich eine gute Grundlage für einen Kickflip. Mhm. Ich meine, wie viele kennst du, die lieber Heelflip machen als Kickflip? Weil beim Heelflip ist einfach folgendes Problem, du musst deinen Fuß zurücknehmen.
Ja, das stimmt. Das ist irgendwie, also ich muss persönlich, ich habe ja zuerst einen Heelflip gestanden, bevor ich einen Kickflip gemacht habe.
Fällt mir auch leichter, ehrlich gesagt. Ein Heelflip fällt mir zum Beispiel auch leichter.
Weil die Drehung einfacher ist. Irgendwie. Ja. Aber dann wirklich drauf landen, war dann irgendwie dann doch, weiß ich nicht.
Aber da konntest du quasi damit arbeiten, dieses halbe halber Heelflip, einen halben Heelflip landen. Und dann einfach so, okay, ich muss einfach nur mehr raussprechen. Find ich beim Heelflip auch leichter als beim Kickflip.
Soll ich dir noch was sagen, was dir vielleicht, ich weiß nicht, ob es dir helfen wird, aber einfach mal so eine Ansicht, die ich habe. Du hast gemeint, du hast ein Problem gehabt, dass du den Kickflip nie stehen konntest. Ich meine, die Drehung, alles bekommst du hin. Aber am Ende hat es dann daran gescheitert, dass du wirklich drauf landest. Und das Problem ist, warum viele den Kickflip einfach nicht schaffen, ist, du musst 100% committen. Ja. Und beim Heelflip ist es ein bisschen leichter in dem Sinne, weil von der Art und Weise, wie du deinen Fuß wegkickst, hast du nicht die Möglichkeit, den Schwanz einzuziehen.
Das, was ich auch gerade gesagt habe.
Genau das, was du gerade gesagt hast. Du bist trotzdem über den Skateboard und beim Kickflip machst du dann zur Seite auf und kannst dann jederzeit sagen, ach, ich habe keinen Bock mehr, ich committe nicht.
Richtig, und das meine ich eben mit, ich nehme mal ein Nebenbeispiel. Ich habe zum Beispiel, also ich komme mit meinem Skateboard überall hoch. Also ich kann extrem hoch rollern, wenn ich Bock habe, komme ich auch überall hoch. Rüberkommen ist eine ganz andere Geschichte. Weil da fehlt halt bei mir die Vision. In dem Moment weiß ich nicht, wann es drüber. Sprich, Ollie über ein Board. Ich schaffe auch mit meinem Ollie eigentlich 3 Boards. Ich könnte es schaffen. Aber es ist reine Kopfsache, zu wissen, wann bin ich drüber? Mhm. Für mich war das immer ein, keine Ahnung, ich muss runter auf den Boden. Genau das ist beim Kickflip. Ich habe keine Ahnung, wo das Board ist, ich muss runter. Mhm. Also quasi die Vision fehlt. Und wenn du keine Vision hast und es nicht sehen kannst, es wird dann einfach schwerer. Deswegen sage ich, ist der 360-Flip für mich deswegen leichter, weil ich das von meinen Shuffles her ganz genau weiß, was das Board macht.
Ja.
Ja. Ich weiß ganz genau, ich muss einfach nur hochspringen und entweder ich komme mit meinen Füßen auf dem Board auf oder nicht. Aber ich weiß, wohin es kommt und was es macht. Mhm. Beim Kickflip ist es halt kacke, weil ich das keine Erfahrung habe mit, es gibt keinen Trick, wo du sagst, hey, das fühlt sich genauso an. Einer meiner ersten Flip-Tricks, den ich bis jetzt in meinem Leben nur zweimal gemacht habe, erstmal, wenn ich ihn gemacht habe, wo ich die Kamera aufstellen habe, dann hast du sofort gemerkt, nee, deinen Job kündigst du noch nicht, war Frontside Shuffle Late Heel.
Weil an sich,
ja, aber das klingt spektakulärer, als es ist, weil an sich, ich kann hohe Frontside Shuffles. Sobald du den Frontside Shuffle ohne Luft hast, ist es einfach nur noch kurz wegkicken und hoffen, dass das Board schnell genug ist. Du musst dann nicht mehr noch irgendwie poppen. Das Board ist schon in der Luft. Du machst einfach nur so eine kurze Zack, Board flip, steigst drauf. Habe ich bis jetzt aber nur zweimal gemacht und ich versuche ihn tausendmal so gefühlt. Aber er ist geil. Ich kenne anders halt einer, das ist wie Barley Grind. Ich liebe Barley Grind, zum Beispiel einmal. Trick, wo eigentlich total schwierig sind, die man auch nur selten macht, aber wenn man aber allein, ich finde, sie sind geil. Ich würde niemals Frontside Shuffle Late Heel in dem Game of Skate machen, wenn es um Geld geht, weil, wie gesagt, einer von tausend, aber ist geil. Und er ist gar nicht so schwer.
Du sprichst was sau Interessantes an. Und zwar, worauf ich jetzt hinaus will, es gibt so eine gewisse Trends an Tricks und Sachen, die gemacht werden müssen und jeder möchte es abhaken, weil man macht die ersten Ollie.
Geht's bei mir
nicht. Und dann sagen die YouTube-Tutorials, du musst das 6 den und den und den und für den Trick brauchst du den und es baut so alles auf und das machen ja alle. Aber ich glaube, gerade dadurch, dass man so an die so systematisch angeht, es gibt vielleicht Tricks, die eigentlich mega krass sind, weil die keiner kann, aber so wie dein Frontside-Shuffle Late Heel Flip, die sind vielleicht gar nicht mal so schwer. Vielleicht ist ein Nordic Inward Heel Flip 1 Million Mal schwerer, aber nur weil Leute sich dazu entscheiden, diesen Weg zu gehen, verpassen sie Tricks, die eigentlich gar nicht mal so schwer sind, aber...
Ich weiß auch, was du anstellen willst. Ich meine ja, Brain Skateboarding macht das ja gern so. Brain Skateboarding sagt dir, hier, mach den Trick, mach den, mach den, mach den. Und es macht auch sicher einen Sinn. Ich habe zum Beispiel mal die Diskussion gehabt, was ist einfacher, Varia Flip oder ein Kickflip. Deswegen bin ich auf den 360 Flip gekommen, weil ich meinen Varia Flip immer zu stark neipresche. Also ich bin so richtig bam, nei damit und dann flippt er automatisch 360. Ich weiß schon, was, ich persönlich bin der Meinung, Braille Skateboarding, also Aaron Kyo sagt immer, es ist nur ein Tipp, wie es einfacher geht. Mhm. Ich jetzt von meinem Job her kann halt sagen, es macht Sinn. Wenn du das beherrschst, hast du die Kontrolle, um es leichter zu lernen. Es könnte so einfacher sein. Ich meine, wie viele Leute tun sich einfacher, wenn sie erstmal nur das Poppen lernen und dann erstmal das Ziehen lernen und es dann versuchen zu kombinieren, als stur geradeaus zu fahren? Hab ich jetzt einen Ollie gemacht? Ach so, nee, okay, nochmal. Weißt du, was ich meine? Die Ollies schauen auch dann viel schöner aus. Und die Bordkontrolle ist halt dann eine andere. Die Sache ist, du sprichst gerade an Trends. Wir müssen erstmal dafür überlegen, ich finde, da muss man erstmal unterscheiden, was ist ein Real Skateboarder und was ist ein Performer. Da muss man erstmal unterscheiden, weil ein Performer macht für mich Trick nach Trends. Mhm. Der sagt, ich muss den Trick machen, ist gerade gehypt. Zum Beispiel Free Flip. Also 360 Flip. Oder Drehflip. Yeah. Der ist für mich gehypt. Ich sag, nein. Skateboarding hat keine Regeln. Skateboarding schreibt dir nicht vor. Und da komme ich so eben mit, wer ist real und wer ist nicht. Und real ist nicht für mich. Also, da kann ich auch zum Beispiel, da bringe ich später noch ein prominenteres Beispiel. Real ist für mich einfach dann derjenige, der einfach sagt, hey, ich bin Skateboarder, ich bin kreativ. Und wenn ich das gerade als Tricks erachte, dass ich mein Board in der Corner hau, das Board quasi um die Corner fahrt, ich laufe wie ein Gestörter einmal die Corner entlang, dann springe dann wieder aufs Board drauf.
Finde ich geil.
Es ist halt witzig und es ist kreativ und das ist für mich Skateboarding. Erfind was Neues, hat mal Rodney Mullen gesagt. Mach einen Ollie und erfind was Neues. Und das ist für mich Skateboarding. Und nicht, ich muss den Trick können, ich muss den Trick können. Weil wie zum Beispiel, ich kann zum Beispiel Also nur als Beispiel, nur als Beispiel. Ich konnte kein 50-50. Ich konnte kein 50-50, ich konnte kein, und ich kann keinen normalen No-Slide. Ich mache meine No-Slides immer slappy, egal wie hoch die Ledge ist. Okay. Ich mache die immer slappy. Weil es für mich, also klar, es war ein Ollie-Movement mit dabei, es ist eine Ollie-Bewegung, also dieser Pop ist manchmal schon mit dabei. Aber ich stehe immer slappy No-Slide, weil es für mich der beste Weg ist, um zu merken, okay, ich bin jetzt eingeloggt, ich kann jetzt runterdrücken. Ist für mich der einfachste und beste Weg, um das zu spüren, weil mir fehlt halt einfach Vision. Ich brauche Bordgefühl.
Ja.
So, jetzt muss ich aber sagen, mein erster Grind, abgesehen vom Crooked und Climb Curb, den ich aus Versehen mal gemacht habe ab und zu.
Übel.
Mein erster Grind war ein Barley Grind. Also 180 Switchsmith.
Ja.
Weil es ist eigentlich nichts anderes wie No-Slide, wo du quasi dich einfach zu hoch kommst, quasi in Crooked reingehst, du dich aber schon fakey quasi reingedreht hast und dich noch ein bisschen nach hinten lehnst. Den Trick stehe ich auch nicht auf, aber ich liebe ihn. Und ich liebe auch zum Beispiel 180-50-50. Tricks, wo du einfach sagst, hey, wie willst du das machen, wenn dir die Vision fehlt? Ich liebe es einfach so, ich springe, ich drehe mich um 80 Grad und sobald ich locke, geiles Gefühl. Ich mache die viel lieber als normalen 50-50. Ich mache auch lieber, also nur so das Ding, und das ist halt für mich Skateboarding, so, find raus, was du am liebsten machst und mach das. Ich hasse zum Beispiel Quarter und Rock to Fakie, klar, habe ich gemacht, hasse ich. Drop-In habe ich gemacht, hasse ich. Weil es einfach, es fühlt sich für mich nicht gut an, aber warum soll ich mich darauf festhacken, weil es Standard ist? Gut, es mag Standard sein für viele Leute, für mich ist es nicht Standard, für mich ist dafür ein No-Slide Standard. Für mich ist dafür ein Board-Slide Standard, für mich ist meinetwegen auch ein Barley Grind, nicht Standard, aber mache ich dafür gerne. Und wie oft ziehst du bitte einen Barley Grind?
Selten, ganz selten. Ich kenne da einen Freund von mir, der kann den ziemlich geil, aber er ist der Einzige, den ich kenne. Und jetzt dich. Also ich kenne zwei Menschen.
Was heißt können? Ich habe den bis jetzt dreimal in meinem Leben gestanden. Dreimal. Okay. Dreimal ist es nicht viel, aber ich liebe ihn. Mhm. Und am besten klappt er, wenn ich ihn aus Versehen mache, wenn ich mich quasi beim Boardslide overrotate. Dann klappt er am besten.
Ist also, das Ballside to Barley Grind?
Nee, das ist dann quasi immer noch der Barley Grind, weil ich drehe mich ja quasi Barley Grind rein.
Ah.
Aber ich will ja den Ballside machen und stehe auf einmal quasi, habe ich mich eingeloggt. Mhm. Wenn ich einen Barley Grind aktiv mache, dann dauert es dann 3-4 Stunden, bis ich den habe. Aber dann habe ich ihn. Und davor ist es jedes Mal so ein, wenn man Barley Grind das Spiel geht, das ist ja Layback Grind. Sprich, du lehnst dich ja da hinten rein und es kann sich restlich nach vorne rausgehen. Das ist halt Körperbeherrschung. Das fehlt mir halt ein bisschen. Aber es ist ein geiler Trick, genauso wie, weiß ich nicht. Weißt du, da kommen andere Sachen her mit so ganz, so vollkommen creative Shit. Was hat eine in einem Game of Skate gemacht mit Foot on the Ground? Hat auf einmal einen Flamengo 360 rausgemacht. Also irgendwie, er macht einen Flamengo, flickt aber das Board wieder raus und dreht, macht aber 360 Body Rebel auf das Board raus. Mhm. Das ist kreativ. Oder wenn wie heißt denn nochmal der Österreicher, der Schweizer? Johnny Geiger, Manny to Impossible outmacht. Das ist Creative Shit. Oder wenn ich meinen Frontfoot Impossible wieder versuche. Ich hab dir gerade erzählt, dass ich keinen Kickflip kann, aber ich bin Frontfoot. Gut, habe ich bis jetzt nur einmal in meinem Leben gelandet, nicht mal gestanden, gelandet. Aber ich finde die Bewegung geil.
Yeah.
Es ist noch weit weg davon, dass ich sage, das wird ein Routinentrick und den werde ich irgendwann mal auf einem geilen Video haben. Ist noch weit weg davon. Aber ich finde die Bewegung geil, wenn das Board sich um den vorderen Fuß wickelt. Und darauf gekommen bin ich, weil ich einen Michael Jackson machen wollte. Also sprich, ein Ollie mit Ollie, Airwalk und ohne Grab.
Okay.
Und dann wickelt sich das Board bei mir immer um den Fuß. Und deswegen, und das ist dann ein Frontfoot Impossible. Es ist geil, es macht Spaß, aber das sind Tricks, die siehst du gar nicht mehr, weil die hat man in den 90ern gemacht.
Das stimmt. Ich muss dir ehrlich auch zugeben, ich bin auch ein Skater, der viel zu sehr nach Trends geht. Es ist, also ich muss sagen, zum einen rührt es von, weil ich als Kind, da rutscht jeder so ein bisschen in die Schiene, nicht jeder, aber viele rutschen an diese Trendschiene rein, weil es einfach, sagen wir, Schafe laufen alle überall hinterher. Aber was dann irgendwann später kam, ist, ich liebe es, Sachen zu sehen, die ich nie. Ein guter Freund von mir, der Alex, der ist Freestyle-Skater, ich feiere das dermaßen, ist mega geil.
Aber ich, mittlerweile, ich habe auch gesagt, okay, ich fange jetzt mit dem Halfpipe-Fahren an oder Freestyle-Fahren. Aber dann die Faulheit. Ich bin dann irgendwie so ein Gewohnheitstier und dann mache ich einfach das, was ich schon kann. Oder irgendwo halt nicht so weit aus der Linie rausgehen. Und dann, dann muss ich...
Ja. Ja gut, das darf ich sagen, das unterscheidet dann halt auch einen Pro-Skater halt von einem Standard-Cruiser, ne?
Ja.
nein, aber also ich bin zum Beispiel der Meinung, hey, ich spiele unglaublich gerne auf Skate, nicht weil ich hasse Contests. Für mich ist Skateboarding ja kein Contest, haben wir schon vorher gehabt, für mich ist Skateboarding auch kein Sport. Für mich gibt es in Skateboarding keinen Gewinner und Verlierer und genauso wenig schlecht und gut. Wir kommen jedes Mal in Kotzen, wenn jemand sagt, du bist besser wie ich. Gibt es nicht. Für mich ist Chris Pfanner genauso gut wie ich selber. Chris Pfanner macht nur krasseres Zeug.
Ja.
Aber also ich will mich jetzt nicht mit Chris Pfanner auf eine Stufe stellen, das will ich nicht. Aber einfach nur vom Ding her, es gibt kein Gut, es gibt kein Schlecht, es gibt 100 Skater haben 100 individuellen Style. Und jetzt komme ich mal kurz zu meinem Promi-Bashing. Für mich ist zum Beispiel Nigel Houston ist für mich kein Skater. Ich akzeptiere sein Skateboarding, ich akzeptiere, dass er krass ist, dass er viel kann. Hier, was ich sehr geil fand, alle fanden es geil, dass er einen Lamborghini gegrindet hat, aber nicht, dass er einen Kickflip 180 Disaster in der Quarter macht. So, das war, wo ich sage, Alter, Respekt. So, okay, gut, Lamborghini, mein Gott, flex halt ein bisschen, aber Alter, Respekt. Aber für mich ist es kein Skater, für mich ist es ein Performer. Für mich ist es alles zu perfekt, für mich ist es ein Produkt. Für mich ist es zu sehr Sport.
Ja, es ist...
Darf ich noch ganz kurz ausreden? So, ich will das Gegenbeispiel bringen. Das Gegenbeispiel ist nämlich Richie Jackson.
Mhm, ja.
Bring ganz mal die beiden auf ein Level. Keine Frage, wer der bessere Skater ist. Keine Frage, wer die bessere Technik ist. Keine Frage, wer der krassere ist und wer bei... Wenn Skaten ist ja erst olympisch, gell? Ja, es ist olympisch. Leider. Ja. Keine Frage, wer da Gold holen würde, wenn die beiden gegeneinander in Game of Skate spielen würden. Aber frag mal, wer ist der Kreativere?
Ja. Ja, definitiv.
Wer lebt es mehr? Wer lebt mehr dieses Freisein, dieses vor sich hin leben und einfach machen?
Ja. Definitiv der Richie, ne?
Ich meine, komm erst mal auf die Idee, Dark Slide Firecracker runterzumachen. Wenn man das überhaupt so nennt. Komm erst mal auf die Idee, einen Hippie-Jump über eine Schulbank zu machen, wo deine Schuhe über die Schulbank drüber gleiten und wieder aufs Board springst. Komm erst mal auf die Idee.
Ja, es ist verrückt. Es ist eine ganz andere. Es ist, wie du schon gesagt hast, Skateboardfahren so wie es intendiert ist. Wie es.
Wenn du uns. Ich meine, im Endeffekt willst du ja nur das machen, was du geil findest. So. Da hast du halt so als Teenager. Du findest zum Beispiel einen Kickflip geil, also willst du auch einen Kickflip können. Du willst einen 360-Flip können, weil es geil ausschaut, dann mach einen 360-Flip. Aber ich weiß nicht, wie alt deine Hörerschaft ist. Aber wenn da mal ein junger Hörer dabei ist, lasst euch die Kreativität nicht nehmen, weil Skateboarding ist kein Sport, es ist Kreativität, es ist eine Kunst. Skateboarding besteht darin, Filme zu machen. Skateboarding besteht darin, was Neues zu entdecken, Spots zu entdecken und die Skatebar zu machen. Irgendwas dran zu machen, egal wie du es skatest, aber irgendwas dran zu machen, das ist Skateboarding. Aus dem Gehsteig ein Manipad mit Ledge zu machen, wo du auch grinden kannst.
Das geilste Gefühl, wenn du irgendwo bist, Skater, und die sehen irgendwas, was sie geil finden, irgendeinen Spot, und die Skater
checken das. Ja, und denk, bei mir ist es zum Beispiel so eine Krankheit. Ich sehe einen Spot, alle sagen, Alter, das kannst du nicht skaten. Ist mir egal, ich mach das mir, bis ich das skaten kann. Mhm. Mhm. Heißt da bei mir, dann hau ich da halt 5, 6 Kilo Wachs drauf. Es muss gehen. Ich geh erst, wenn ich da einen Trick gemacht habe. Auch wenn ich nur 3 cm geslidet bin. Ich hab's gemacht. Mhm. In Neumarkt gibt es so einen geilen Brunnen, der ist im Winter quasi trocken.
Ja.
Das ist quasi wie so ein Halfpipe, nur halt so, du hast so eine kleine Quarter quasi und dann ist zum Beispiel Sportwall. Ungefähr so 2 Hände hoch.
Ich weiß, was du meinst. Ich hatte einen in der Schule, hat mir so einen stehen.
Ja, das kannst du eigentlich nicht skaten. Ja, fuck off, machst du Desaster rein, Frontside Shove It Out.
Ja, mega. Geil.
Du hast es geskatet, na, kommst an, ist der Boden noch so scheiße, ist egal. Dann fällst du halt hin, weil du hängen bleibst. Aber du skatest den Scheiß, du lässt es dir nicht vorschrauben. Wenn dann ein Skatestop in deinem Weg ist, mein Gott, fällst halt drüber, ein paar Mal Achsen dagegen, irgendwann bricht er schon weg. Darum kommt es doch an. Ja. Skateboarding ist nur Kreativität und zeigt einfach, dass es nichts unmöglich ist. Deswegen gibt es einen Felipe Nuss, der ohne Beine skatet in Looping. Ja. Deswegen gibt es einen Justin Bishop und einen Dan Machine, die komplett blind skaten. Und so blöd wie es klingt, ich will mich da nicht auf einen Strubel stellen, aber deswegen gibt es auch mich. Ich kannte die davor überhaupt gar nicht. Mir ist einfach, ich habe Bock auf Skateboarding. Ich habe wieder Punkmusik gemacht. Ich fange jetzt einfach wieder an. Ich habe Bock drauf, mir ein scheiß Skateboard zu holen beim TX. Hab mir ein Board geholt und habe gesagt, so, ist scheißegal, wie auf dich hinfallen, ich mach den Scheiß jetzt. Fuck off, ob ich mich nicht sehe. So dass es dann jemanden gibt, der genauso schlecht sieht, das habe ich keine Ahnung, erst so 3-4 Monate später erfahren. Aber für mich war das komplett Normalste auf der Welt, das ist einfach, mein Gott, Skateboarding besteht nicht darin, irgendwas zu können, sondern einfach es zu machen. Und das Unmögliche möglich zu machen. Das ist für mich Skateboarding.
Wenn sich heute jemand diesen Podcast anschaut, und wenn ich einen Wunsch frei hätte, dass er zumindest eine Botschaft aus diesem Podcast mit nach Hause nehmen würde oder einfach in sich verinnerlichen würde, ist, im Skateboardfahren geht es nicht darum, wer gut oder schlecht ist, wer besser ist. Weil ich muss sagen, ich seh das so häufig, mir schreiben so viele Kids an und es geht, den meisten geht es nur darum, der fährt besser als der, der hat einen Sponsor mehr verdient. Es geht immer nur um Vergleichen. Vergleichen, wer ist der Beste, Bessere, schieß mich tot. Und ja. Ich finde, nein, sorry, bitte, es geht einzig und allein um Spaß zu haben, um das zu machen, was man liebt. Und mal, das macht einen glücklich und glückliche Menschen tun gute Sachen.
Sehe ich ganz genauso.
Deswegen muss ich noch ganz kurz einhaken, weil du ein bisschen so das Contestfahren, ich weiß, wie es gemeint war, aber so ein bisschen hergezogen hast über Contestfahren.
Ich habe mich hergezogen habe ich auf gar keinen Fall.
Ich weiß, sorry, das war eine falsche Wortwahl, aber sagen wir so, du bist dem Nicht-Contest-Skater mehr affin als Nicht-Contest-Skater.
Ja, ich muss es aufpassen, dass ich mich da nicht mit meiner Freundin anlege.
Oh, ist die
wohl... die steht halt total auf Contest. Aber ich sag jetzt, muss dazu sagen, meine Freundin ist 10 Jahre jünger. Mhm. Wer jetzt aufgepasst hat, wie alt ich bin, kann ich es mal ausrechnen. Und,
Ich bin schlecht in Mathe, sorry.
Alles gut. Nein, die ist zum Beispiel Contestfahrerin. Und da bringe ich gerade so ein bisschen bei, dass das Konkurrenzdenken nichts bringt.
Nein.
Ich meine, ich bin ja auch schon Contest gefahren, die Fränkische Meisterschaft damals bin ich in Nürnberg ja gefahren.
Wie bitte? Da habe ich dich übrigens das erste Mal gesehen.
Also bis zum Thema, ich bin Contest total abgeneigt, gell? Ja, das war jetzt das erste Mal, war ja für mich Contest in Nürnberg auf der Fränkischen Meisterschaft. Ich habe davor schon ein paar Contests quasi mal angeschaut. Mein Bruder ist früher Contest gefahren, hat auch mal einen fetten Volcam-Pokal mit nach Hause gebracht, mit Volcam-Gloves und Stuff und ja, hast du nicht gesehen, also mein Bruder, also was das angeht, war mein Bruder echt krass und mein Bruder ist auch dahingehend auch ein echt großes Vorbild, also was der in Skateboarding gemacht hat und geleistet hat und Die Twice heißt übrigens damals noch die Crew, wenn ihr davon irgendwas noch findet, also Skateboarding, Snowboarding im Allgäu, kranker Shit. Damals auch noch im Skate-Shop von Brian Payne und Ruby Soho.
Ruby Soho, okay. Wie heißt das nochmal? Ich hab die schlecht verstanden.
Die Twice und Real Heads kennen den Film, wo der Typ von Six Pistols da hockt. You have to die twice. Real Heads kennen den Ursprung von dem Namen. Mir fällt gerade der Film noch nicht ein. War auch ein richtig geiler Film. Das war so aus den 80er Jahren. Ja. Wo der eine auf die Fresse fällt, dann hockt, da kommt der Typ von Six Pistols her. You have to die twice. Da kommt einer her, klatscht ab, hey, steh auf, mach weiter. Dann macht er den quasi Trick nochmal und dann beginnt quasi dem sein ganzer Part. Geil gemacht. Ja. Aber mir fällt gerade nicht mehr ein, wie das Geld ist und wie der Film ist, aber geil gemacht. Richtig geiler Skate-Stuff. Ja, genau. Und deshalb ist ja auch Contest gefahren, aber für mich ist halt Contest immer ein großes Familientreffen. Und einer meiner spektakulärsten Contest-Erfahrungen ist halt, alle wussten, der Typ, wo der mitfährt, der kann nichts. Der kann nicht mal einen Ollie. Mhm. Aber er fährt halt einfach mit und jeder hat das appreciated. Jeder fand das cool.
Ja.
Und dann macht der Typ auf seinen Contest seinen ersten Ollie. Und das war für mich halt dieses einschneidende Erlebnis, weil einfach 200, 300 Leute total abgehen, als hätte er gerade einen 900 Fingerflip gemacht.
Ja, darum also, geht es nicht darum, wie gut jemand ist, sondern es geht darum, persönliche Erfolge und Menschen, die eine Leidenschaft haben und dahinter stehen. Und wenn man dann sieht, dass jemand irgendwo an sich, ja,
Du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Und da sage ich auch, man merkt eigentlich, wer dabei bleibt. Also ich sage immer, am Germanischen Museum, du erkennst, wer es weitermacht und wer aufhört.
Ja,
so, stimmt. So die Krassesten, die aber nur auf Erfolg und auf Geld machen, die hören auf. Und diejenigen, die es einfach nur für sich machen, die es nicht die Krassesten sind, aber unglaublich bordverliebt sind, du weißt, wenn sie mal aufhören, die fangen in 10 Jahren wieder an spätestens. Oder sie hören nie auf. Mhm. Also zum Beispiel statt ein Schwarz, das stelle ich dir auch mal vor, ist auch der Sponsor von meiner Freundin, hat eine Firma namens Made Skateboards, da stelle ich auch mal vor, der Skatezeit, halt, der ist jetzt 40, springt mit 40 noch 8er-Blöcke runter.
Wow.
Also wir waren in München skaten, Niklas, ein guter Homie von mir, wir waren in München skaten und wir hatten in München im Olympischen Dorf, also richtig schön skaten, wo es alle, wo es nach 15 Minuten hieß, ich hol die Polizei! Und du, nach 15, und du weißt, so alle, die jetzt da sind, haben nur 15 Minuten, um einen Trick zu machen, um auch Kamera zu haben. Danach müssen wir weg. So, der geht zum Spot hin, eine total sketchy Bank mit Pflastersteinen, der macht einen Impossible rein nach 3 Tries, fährt auch gegen den Teller, sagt, ist ein geiles Spielfilm. Der hat den ganzen Tag uns nur gefilmt und einfach nur einen Trick von sich gefilmt. Aber einfach dieses Motto, hey, ich meine, Steffen Schwarz hing damals mit mir ab, wo ich gerade meinen Olli konnte. Der hat meinen ersten Part gefilmt und ich bin auf der DVD drauf, wo ich noch gar nichts konnte. Der war für mich Olli to Nose Many, ein Homer, also wollte ich nicht so haben, habe ich gemacht, fand ich geil. So, das war, und ich bin halt quasi auf der DVD drauf als Friends Part und er hängt mir, das ist halt wirklich anders, wo ich sage, es ist egal, wie krass du bist, weil was der Typ, der raushaut und was ich raushaust, sind einfach 3 verschiedene Welten. Aber wir beide teilen dieselbe Leidenschaft, wir beide teilen dieselbe Sucht. Und dann machst du das halt einfach. Meine Freundin ist auch besser wie ich. Muss man einfach so sagen von der Technik her. Aber trotzdem ist es egal. Wir machen das halt einfach und wir gehen zusammen rum. Und wie gesagt, du erkennst halt einfach daran, um auf den Punkt zurückzukommen, wer aufhört und wer weitermacht, die, wo wirklich nur auf Erfolg skaten, einfach nicht die Leidenschaft drin haben. Für mich war Skaten erstmal eine Therapie, muss man dazu sagen. So nach dem Motto, ich habe keinen Bock auf Liebeskummer, ich kümmere mich jetzt um. Für die meisten ist Skaten eine Therapie. Und die machen dann auch weiter. Und wie du schon gesagt hast, das Hinfallen hat dir gefehlt. Es hat dir nicht das Hinfallen gefehlt. Es hat dir gefehlt, dieses Gefühl, wenn du einen scheiß Trick stehst. Weil dieses Gefühl ist geil. Und dafür musst du kassieren. Es gibt einen Rough Cut auf meinem PC, wo ich 2 Stunden lang nur auf die Fresse fall, mit Knie verdrehen. Ich habe ein weißes Volcom Longsleeve an, wo auch der Ellbogen nur noch rot ist. Da kommt auch der nächste Film raus, wo man den eben sieht. Das ist einfach nur zu auf die Fresse fallen. 2 Stunden Filmmaterial, gekürzt auf 3 Minuten, wo alles mit dabei ist, einfach moschen ohne Grund. Und dann diesen scheiß Firecracker zu stehen. Mittlerweile ist Firecracker ein Standardtrick, muss ich sagen. Aber ich schaue mir das an und denke mir einfach, das Gefühl kann mir keiner nehmen.
Ja.
Oder meine 9 Stunden Boardslide ohne Blindenstock.
Wow.
Für meinen ersten Boss habe ich 9 Stunden gebraucht. Das ist auch was fürs Leben, einfach diesen Skaten, du kennst es von dir selber, du machst das, wie 5 Tries, danach macht es keinen Spaß mehr, danach beginnt es im Kopf dieser Krieg, es gibt ja immer von Pressure, dieses My War, es ist so, diese Frustration, aber du willst es haben, du willst da reinballern. Mhm. Und wenn du es dann hast, es ist so geil. Ich habe kein besseres Gefühl. Nicht mal der erste Orgasmus war so geil. Es ist so.
Es ist unbeschreiblich. Und das ist der einzige Grund oder einer der Gründe, warum Nicht-Skateboarder-Fahrer verstehen das nicht, wieso wir so viel Schmerz erleiden können. Warum wir so viel einstecken, nur für dieses eine Gefühl, wenn man den Trick endlich nach 9 Stunden gestanden hat. Und ja.
Es war so geil, aber du scheißt mir, der ganze Körper zittert. Du voll am Arsch bist. Aber, oder auch beim Barley Grind. Barley Grind ist ja die pure Frustration. Aber wenn du ihn hast.
Ja.
Oder meinetwegen, lass es dein erster Olli sein. keiner vergisst den ersten Olli.
Ja.
Beim ersten Olli beim Board war es genauso. Ich habe jeden umarmt, da sind Passanten vorbeigegangen. Die kann ich nicht, die habe ich in tiefster Corona-Zeit umarmt.
So geil.
Oder, ich kann dir so viele Geschichten erzählen, das ist so geil. Ich merke auch gerade, ich fühle so den ganzen Podcast leider. Es ist halt eine Leidenschaft. Es ist wie, wenn ich über Metal anfange zu reden. Es ist eine Leidenschaft und da kann ich halt auch nicht aufhören. Sorry, wenn
ich
das so ein bisschen
geschaut habe. Ich feiere das. Also, wie gesagt, Kids, da draußen, es geht nicht darum, besser zu sein als jemand anders. Es geht um Spaß zu haben.
Und was fürs Leben zu lernen. Dass eben das Leben nicht nur ist, 3-4 Tries und funktioniert schon, sondern oft ein harter Kampf.
Genau.
Und sich auch mal gerne ein bisschen quälen darf, auch beim Lernen. Das ging mir zum Beispiel in der Jugend total ab, dieses Quälen, dieses ich tue es. Und das lernt man im Skateboarden so mehr, dieses ich quäle mich jetzt.
Ja, weil man, es lohnt sich. Es lohnt sich am Ende.
Oh ja, jede Verletzung ist so im Endeffekt so. Wenn du mit gebrochenen Rippen so da liegst, egal.
Egal, so, weiter. Was
wäre? Ich habe den Trick noch gemacht. Ich habe auch in der Zeit, wo ich den gebrochenen Rippen hatte, habe ich auch mal ein Gedicht über Skateboarding geschrieben, wo quasi so ein bisschen gezeigt wird, wie sehr mir der ganze Scheiß diese ganze Scheiß gibt und bedeutet. Und da sie gesagt, es war schon immer ein Teil von meinem Leben. Ich hatte nur als Ludwig King erst so mit 23 wirklich die Option, es wirklich auch zu machen. Und davor mit Internat und so weiter gab es einfach nicht diese Option. Und so kann ich kann es jetzt endlich mal ausleben. Und
Ich bin so froh für dich, dass du das gefunden hast, wiederentdeckt hast oder dass du jetzt die Möglichkeit hast, das zu machen. Und ich möchte auch, bevor dieser Podcast zu Ende ist, nochmal wirklich loswerden, wie geil ich das finde. Und ich finde es mega, ich finde es so mega, was du machst. Also ich muss jetzt kurz das einfach mal jetzt auspacken. Ich finde es mega, was du für Einfluss hast auf andere Menschen. Wie vielen Menschen du Erlaubnis gibst, was zu tun, was sie sich das Leben lang nicht trauen. Und ich finde es mega. Ich finde es so.
Ja, danke.
Das muss gesagt werden.
Ja. Ich höre das halt leider immer sehr oft. Ich höre das halt sehr oft. Und verstehe mich da nicht falsch. Also wie gesagt, ich bedanke mich auch und ich fühle mich auch jedes Mal sehr, sehr geehrt, wenn ich das höre. Ich kann nur sehr schlecht mit Komplimenten umgehen. Und für mich ist es halt einfach das Normalste auf der Welt. Und wenn ich jemanden damit positiv inspirieren kann, ist das sehr geil. Für mich ist es halt das Normalste auf der Welt. Und ist noch lange nicht das Limit. Ich weiß, da geht noch mehr. Und ich habe halt viele Leute, die mich halt unterstützen. Gerade TX Sports, Rea und Care und halt auch Lighthouse Wax. Vor ein paar Tagen hatten wir zum Beispiel auch eine Energy-Firma mit zwei Fußballteams und Formel-1-Teams mir etwas zukommen lassen.
Ja, geil.
Ich habe halt, das ist dann so, wo ich sage, ey, komm, langsam nimmt es ein Ausmaß an, der wird groß. Auch eine Axtenfirma will mehr von mir sehen. Es wird groß, es wird für mich sehr, sehr groß. Ich habe ein Fotoshooting gehabt, wo ich einen Ballet Grind gemacht habe. Ich habe jetzt mal ein Foto. Quasi für ein Magazin, das wird dann langsam sehr groß. Und ich habe mal die Angst gerade davor, das halt jetzt mal war so also ein bisschen deeper das Ganze, dass ich dabei so ein bisschen die Spaß verliere, weil es wird halt.
Ich wollte dich gerade fragen, wie das jetzt für dich, wie du das jetzt aufnimmst, wie du das empfindest.
Es wird viel und es wird momentan sehr viel. Also zum Beispiel die letzten zwei Wochen, ich hatte am Freitag das Interview für das Kurt Magazine, wenn ich das so sagen darf, mit Fotoshooting. Mhm. Ich hatte zwei Wochen davor einen Werbedreh für Rea und Care. Die zahlen mir ja meine Blindenstöcke, die ja sehr oft brechen. Mhm. Die zahlen mir die Blindenstöcke und dafür werde ich halt, also da war mal die Abmachung zum Beispiel, dass ich bei einem Video mitmache für die. Oder halt, dass ich für die einen Part filme in deren Firma oder ja. Halt bei Events dabei. Die sind ja auch spezialisiert auf Rollstühle, dass ich damit dabei bin. Ja, cool. Dass ich halt damit dabei bin und das Ganze halt so ein bisschen quasi meinen Support dafür gebe. Mhm. Dann habe ich halt noch zum Beispiel TX Sports, also Sven, wenn du den kennst, der supportet mich ja auch. Krass.
Klar, mega Skateladen in Nürnberg.
Und Sven war zum Beispiel letztens. Ich habe es mir angeeignet gehabt, dass ich jede Woche irgendwas auf Insta raushauen muss. Mhm. Ich habe aber nebenbei halt noch an einem Film gearbeitet, der jetzt dann demnächst irgendwann mal rauskommt, wo quasi ich erkläre, wie viel ich sehe, wie das mit der Augenoperation in Kuba war. Also wir können eigentlich 5, 6, 7 Teile Podcast machen, merke ich gerade. Habe ich letztens auch bei dem Interview gesagt fürs Kurt Magazine, da können wir ewig reden, da kannst du 5, 6 Ausgaben drüber machen. Aber das kannst du aber auch über viele Leute. Also ich will mich da nicht sagen, ich bin ein geiler Typ, ich habe viel erlebt, sondern einfach, es gibt viel zu erzählen, sagen wir es so.
Du hast eine gute Geschichte zu erzählen.
Ja, genau. Und quasi in dem Film wird das halt quasi ein bisschen aufgegriffen. Dann habe ich halt noch den Gastpart vom Steffen Schwarz halt eben drin, weil der halt mich eben so pusht und viel gefilmt hat. Und halt noch meinen Part. Mhm. Und jetzt habe ich halt, es war immer dieses, ich muss Zeug raushauen. Da hat halt zum Beispiel Sven letztens gesagt, mach dich mal rar. Lad gute Footage hoch, nicht einfach irgendeinen random Kack. Er hat es nicht so gesagt. Er hat es natürlich schön formuliert, aber ich bin ein Mensch, ich mag es gerne, wenn es direkt ist, wenn es bei Schnauze ist, es heißt noch so hart, weil nur dann kann man gut arbeiten. Und wenn es dann eben heißt, hey, du machst es scheiße, dann weiß ich, okay, es passt nicht, sag mir, wie ich es besser mache und wir machen es so. So funktioniert auch zum Beispiel Musik. Es funktioniert nicht, hey, das klingt schon geil, aber wie wär's, sondern es funktioniert, hey, das ist scheiße, mach's besser. So und so und so.
Okay, dann kannst du damit arbeiten. Ich finde es interessant, dass du sagst, weil ich da ein bisschen, also ich gebe dir teilweise recht, ich habe aber ein bisschen eine andere Ansicht.
Ja, das ist halt nur meine Meinung jetzt, aber ich brauche das Direkte. Ich brauche dieses Direkte, weil wenn einer zu mir sagt, ja, es ist gar nicht so schlecht, dann gebe ich mich auch gerne mit diesem, es ist gar nicht so schlecht zufrieden. Wenn aber einer sagt zu mir, das ist scheiße, dann denke ich mir, okay, ich muss mehr machen. Es muss besser sein. Und dann war zum Beispiel jetzt vom Sven dieses Ding, du machst zu viel, das, was mir auch endlich mal gut tat, weil ich möchte halt meinen Sponsoren, möchte ich halt was zurückgeben.
Ja, ich verstehe.
Was gar keinen Sinn macht, dass ich zum Beispiel dieser Energy-Firma, ich meine, ich nehme das Geschenk dankbar an. Mhm. Es ist auch schon vernichtet. Ich nehme es dankbar an, aber es macht keinen Sinn, dass ich dann auf Insta poste, danke, dass sie mir das geschickt hat. Mache ich halt trotzdem, es gehört sich so. Aber in meinem Kopf geht es halt weiter. Was kann ich noch weiter für die Firma tun? Die Firma wird es nicht interessieren, weil ich habe keine Reichweite. Nur als Beispiel. Sven, es gibt so viele krasse Typen in Nürnberg, dass er mich unterstützt, ist für mich so ein so krankes, geiles Gefühl. So, weißt, ich wollte in meinem Leben, so nach dem Motto, seitdem ich die Alex von Nighthouse Bags gesagt hat auf den Contest, wo wir waren, dass sie mich sponsert, war für mich so, boah, geil, ich habe einen Sponsor. Es war für mich, was ich erreichen wollte in Skateboard. Ich wollte einen Sponsor haben. So, okay, ich hab's erreicht, ist geil. So, das ist so das Gefühl, dann kam Sven daher, jetzt bin ich Shop-Themenfahrer.
Mega.
Das ist für mich so irrational, weil dann sehe ich andere Leute, wie sie am Germanischen Museum, jetzt sind wir wieder bei diesen Vergleichen, was du vorher gesagt hast, man soll es nicht vergleichen, aber das muss ich ganz kurz machen, wie der einfach mal Kickflip Tailslide Shove It Out macht. Und keinen Unterstützer hat. Wo ich mir frage, warum?
Darf ich dir was ganz Wichtiges an den Herz legen?
Ja.
Das steht der ganzen Diskussion gerade über. Was viele ein bisschen falsch deuten. Qualität ist subjektiv.
Ja, klar.
Darfst nicht entscheiden, was gute Qualität oder schlechte Qualität ist. Weil für dich, aus deinem Maßstab, findest du in Kickflip Backside Tailslide Shove It Out gute Qualität.
Findest du das nicht?
Nein. Ich müsste wahrscheinlich noch 100 Jahre skaten, damit ich den Trick stehen würde. Es ist mega schwer. Ohne Zweifel.
Er schaut auch stylisch aus.
Ja. Aber es geht hier gerade um Qualität. Und es ist subjektiv. Der eine findet den Trick krasser, der andere findet das krasser, der andere findet es krass, dass jemand Skateboard, der überhaupt nicht, der Probleme mit den Zehen hat. Also es ist, und ich, sobald du anfängst, Sachen zum Beispiel nicht posten, weil du denkst, es ist vielleicht nicht gut genug. Es ist vielleicht irgendwo, nehmen wir mal an, du postest nicht einmal die Woche, sondern 4-mal am Tag. Und
das ist ja noch mehr Quantität. Das ist ja noch viel mehr Quantität.
Ja. Haben da ein bisschen ein Misskonzept. Quantität schließt nicht Qualität aus.
Ja.
Und nur weil du sagst, der Post ist scheiße, der Trick ist nicht gut oder ich könnte das besser machen. Einer von diesen 4 Posts kommt zufällig an einen Mann, meinetwegen irgendjemand, der dadurch so sehr inspiriert wird, wenn er sagt, wow, wenn der Skateboard fahren kann, dann kann ich das auch. Für dich vielleicht ist die Qualität nicht, aber für dieses Kind, was es für einen Impact für einen Menschen hat, wenn du aufhörst, deswegen bin ich da ein bisschen anderer Meinung. Ich verstehe voll, was du meinst, aber ich finde, Qualität ist subjektiv und Quantität schließt nicht Qualität aus.
Okay, also ich kann ja mal kurz in der Unterhaltung mit Sven hier noch ein bisschen eingehen. Ich hoffe, ihr überziehen jetzt nicht arg krass.
Alles gut.
Aber jetzt einfach mal hier mit der Unterhaltung mit Sven war zum Beispiel eine Aussage. Ich fahre mittlerweile in einem besseren Level. Ich werde meinem Level nicht gerecht. Und das ist halt eine Sache, wo ich dann sage, erstmal ist es ein fettes Lob. Und andererseits heißt es, dass er auch dann sagt, du musst nicht immer was posten und du musst mir nichts zurückgeben. Ich meine, ich bin einfach so ein Mensch, für mich ist das Leben ein Geben und ein Nehmen. Also ich nehme, aber ich will halt auch was dafür zurückgeben. Ich bin kein Mensch, der sagt, ich gebe gerne. Wenn es andere Menschen glücklich macht, ich will kein Geld zurück, mir scheißegal, wenn es dich glücklich macht, passt es. Das macht mich glücklich. Ich bin da so vom Typ einfach her, irgendwann im Leben bekommt man alles zurück. Und bis jetzt war es auch immer so. Ich habe bis jetzt da noch nie einen schlechten Film gefahren, mal mit individuellen Leuten, das ja. Aber auch sehr gute Freunde da kennengelernt und auch, so kann man auch sehr gute Freunde aussortieren. Und wenn dann was Sven sagt, hey, du musst mich zurückgeben, dann in meinem Kopf kommt es nicht an. Aber es hat mir schon mal so vom Druck rausgenommen, dass ich irgendwie immer was raushauen muss, dass ich immer schauen muss, habe ich was, immer irgendwas zu droppen. Das hat schon mal Druck rausgenommen und jetzt kann ich mich zum Beispiel vollkommen mal darauf konzentrieren, wie schaut es denn mit dem Film aus?
Ja.
Ich kann mich da mal hinhocken mit Sven und sagen, hey, Premiere, wie planen wir das? Ich möchte das doch ganz gern mit online. Ich will da noch so die einen oder anderen Influencer eventuell anschreiben, die so das ganze Streaming, Reacting ein bisschen machen, um halt für den Verein Hilfe für Tunnelblick ein bisschen Spenden rauszuholen. Weil das Ganze soll ja quasi allgemeinnützig dafür sein, so viel zum Thema, ich nutze es für mich. Nein, ich will diesen Film nicht für mich nutzen, sondern quasi für den Verein, den wir damals gegründet haben, Hilfe für Tunnelblick, um Leute mit meiner Augenkrankheit diese Operation in Kuba zu ermöglichen. Es ist eine OP, die ist so teuer, wird in Deutschland nicht gemacht, wird auf Kuba gemacht und hat zum Beispiel, diese OP hätte zum Beispiel zu Justin Bishop oder Dan Machina, die ja beide meine Augenkrankheit haben, das Augenlicht noch versucht zu retten. Vielleicht sogar gerettet. Und das ist ja bei mir der Fall zum Beispiel. Das, was ich jetzt sehe, das sehe ich ja nur dank der OP, sonst wäre ich ja auch schon ganz blind. Und Dan Machina und Justin Bishop haben ja den Vorteil, die haben davor gut gesehen. So wie jetzt sehen sie quasi erst seit ein paar Jahren. Muss man also dazu sagen. Also die beiden Pro-Skater wissen halt davor, wie alles ausschaut. Das ist, was mir quasi fehlt, weil ich nie den ganzen Körper sehen kann. Und ich will ja quasi diesen Film dafür nutzen, um Spenden zu sammeln für diesen Verein und vor allem, um eine Plattform zu gewinnen, für Leute, die diese Augenkrankheit zu haben, zu zeigen, es ist möglich, sich da helfen zu lassen. Weil es ist in Deutschland verschwiegen. Da können wir auch mal eine ganze Podcast-Folge drüber machen, weil das ist so absurd, was ich mit der Augenkrankheit schon erlebt habe. Es ist so absurd alles. Also da kann ich dir 5 Stunden darüber erzählen eigentlich. Und dafür ist der Film da. Der Film ist nicht dafür da, weil ich Fame sein will oder weil ich mit Skateboarden was erreichen will. Ich habe im Skateboarden alles erreicht, was ich erreichen will. Ich mache weiter, ich will mich kreativ weiter ausleben, aber für mich war es erstmal ein, ich habe alles erreicht, was ich erreichen will. Und ich habe mehr erreicht, als ich erreichen will und ich werde doch nicht aufhören, das ist auf gar keinen Fall. Aber es ist für mich auch kein Ziel, dass ich mal davon leben kann. Also ich will nie Pro-Skater, also was heißt, ich will nicht. Wenn ich die Möglichkeit dafür habe, wer nimmt es nicht an? Aber für mich ist es nicht so, dass er sagt, ich arbeite hier drauf hin. Und die letzten Wochen waren zum Beispiel für mich auch viel Stress. Mit 40 Stunden Arbeit, dann Interview, dann Fotoshooting, dann noch deine Werbedreh im Urlaub.
Und dieser Podcast jetzt hier.
Ja, das, also, so blöd wie es klingt, es war halt in erster Linie war es Stress. So. Das ist so dieses, es entwickelt sich etwas Großes, habe ich das Gefühl. Und dieses Große endet auch nicht mit diesem Podcast. So, wenn der Film mal draußen ist und alles funktioniert, einigermaßen so nach meinen Planen. Also ich bin schon froh, wenn der Film mal MTX läuft, da schauen 30, 40 Leute.
Ganz genau.
Auf YouTube hat er 100 Aufrufe und vielleicht schreibt irgendjemand drüber. und darauf wird vielleicht was losgetreten, dass vielleicht 3-4 Leute in meine Augenkrankheit rangehen, dann ist es für mich schon was Großes. Aber ich habe das Gefühl, es ist noch nicht zu Ende. Da kommt noch was. So fühlt sich es momentan an. Und ich weiß halt noch nicht, wie ich diesem Gefühl, da kommt noch was entgegengehen soll. Weil, was kommt da?
Ich möchte dir ein was sagen, was ich finde, was sehr wichtig ist. Was viele
gerne.
Bisschen nicht auf Radar haben. Du hast Zeit. Wie alt bist du?
Du hast sechs. Du, ich arbeite in der Physiotherapie und weiß, so viel Zeit habe ich nicht mehr. Mit 30 fängt der Abbau an.
Abbau, ja.
Rein alles. Vom Körper her.
Ja. Zeit. Aber es hat ein Tony Hawk 900 noch mit über 50 gestanden.
Ja, aber Tony Hawk ist kein Mensch.
Und ja, aber
nicht. Tony Hawk geht auch noch mit Anfängern als Milliardär.
Ja, also Skateboard dahingestellt, ich meine, die Leidenschaft wird niemals sterben. Und man kann vielleicht nicht mehr auf einem Level fahren wie früher, aber du hast noch 3 Leben vor dir. Das, was du jetzt schon gelebt hast, noch mindestens 3-mal vor dir. Du hast so viel Zeit in deinem Leben, Gutes zu tun und Gutes zu erreichen.
Ja.
Und fahr einen Gang zurück. Wenn du das Gefühl hast, irgendwas ist dir zu stressig oder es wird dir zu viel, du hast Zeit. Es muss nicht morgen passieren, es muss nicht über nächste Woche passieren, es muss nicht in 1 Jahr oder in 10 Jahren passieren. Du hast Zeit.
Ja, das ist auch das, was ich... Ja, genau. Ja, sorry.
Und setz dich nicht unter Druck. Und wenn ich jetzt sage, 4 Tage, 4-mal am Tag posten, wenn du dir danach isst, dass du so viel Zeug... dann mach das. Und wenn nicht, wenn du für dich stressest, dann mach es nicht. Dein Tempo, du hast Zeit. Entscheidend ist, du hast eine Message und du musst deine Geschichte erzählen. Du musst es nicht, aber du hast die Möglichkeit, die zu erzählen.
Das war eben das, wo ich meinte, da war ich schon mal beruhigt, dass mich Sven den Gang rausgenommen hat und halt Ähnliches gesagt hat. So, hey, fahr runter, bleib entspannt, dann funktioniert es auch besser.
Ja, genau, ganz genau.
So meine ich das halt gerade und so werde ich das auch in der nächsten Zeit durchziehen und dann wird das auch alles schon ganz normal werden, ganz cool werden, denke ich.
Ja, das denke ich. Ich bin mega gespannt, was kommt.
Oh Mann. Bei wie vielen Minuten sind wir eigentlich? So, ganz nebenbei aus Interesse gefragt. Ich habe das Gefühl, wir reden schon 2,5 Stunden.
Du bist bis dato der längste Podcast auf meinem Kanal. Wir sind jetzt 22, steht jetzt hier. Ich weiß, ob das stimmt. Ich möchte jetzt abschließen. Aber du kommst wieder davon, ohne meine 3 Standardfragen dich zu fragen.
Ich gerne.
Und ich glaube, ein paar Antworten weiß ich schon. Erste Frage, Lieblingstrick.
Weißt du es?
Harley Grind.
Nee, Lieblingstrick wirklich Frontside Shove It.
Okay, das ist mein Hasstrick.
ich liebe den vor allem, wie gesagt, den Press, also ich drücke ihn halt runter und mache den höher als ein Ollie.
Mega. Ich finde, das ist ein super schöner Trick. Ich hasse den, weil ich mich immer anstelle wie ein Vollidiot.
Das ist einfach eine andere Fußstellung. Also ich mache meine Shove-Its immer so, dass die direkt unter meinen Füßen bleiben.
Ja, das wäre ein Segen, wenn das bei mir so klappen würde.
Ja, komm, wir gehen mal skaten und ich bringe dir Frontside Shove-It bei.
Bitte. Der Freund von mir, der Jake, der ist ein Frontside Shove-It Fanatiker und okay, ich habe ihn noch nie wirklich um Rat gebeten, weil ich einfach so frustriert von... Aber das machen wir, du zeigst mir, wie das geht.
Okay.
Dann machen wir das. Die nächste Frage ist, dein Lieblingsskater?
Ich selber. nein, Lieblingsskater.
Ja. Hey, lass es so stehen. Das ist die beste Antwort, die ich bisher gehört habe.
Nein, das ist total arrogant.
Nein, finde ich nicht. Ich finde es gut. Ich finde, jeder sollte an sich selber glauben. Okay. Und dann an irgendjemand anders. Aber sag mir mal, wer dein 2 Lieblingsskater ist.
Okay, ich sag einfach mal so, wen ich am liebsten anschaue. Oder wer mich am meisten inspiriert. Da möchte ich einfach 3 Namen reinwerfen und das ist einmal Richie Jackson.
Okay.
Louis Lopez. Oh. Und Tony Hawk.
Geil.
Und Tony Hawk einfach auch deswegen, nicht weil er 900 gemacht hat, weil ich bin auch, wie gesagt, Nicht der Worlds-Fahrer, ich mag es einfach nicht. Also ich mache es schon, aber ab und zu habe ich schon Bock drauf. Aber wie gesagt, ich mache es einfach nicht gerne. Aber Tony Hawk ist einfach für mich da einfach einer der realsten Skater, die es gibt. Der Typ ist Milliardär und skatet trotzdem noch mit Anfängern. Da gab es mal die Geschichte, wo ein UPS-Mann extra rausgefunden hat, wo Tony Hawk wohnt, weil er
Ich habe das Video gesehen. Mega ja, geil.
Wo nice, da sage ich, hey, der Typ ist so Skater durch und durch. 52, scheißegal, der skatet immer noch. Der Typ ist so Skater durch und durch. Da können sich so viele Pro-Skater ein Beispiel an dem Typ nehmen. Nochmal, der Typ ist Milliardär. Ja. Und er muss es nicht tun. Er bringt wieder ein Videospiel raus mit Activision. Er muss es nicht tun. Der Vertrag ist 2018 weg gewesen. Er bringt es nochmal raus und macht danach ein Interview, wo er sagt, es geht ihm einzig allein darum, wieder eine Generation mit Skateboardern zu schaffen. Ja. Weil vor 20 Jahren hatte jeder Jugendliche ein Skateboard daheim.
Ja.
Und das ist für mich einer der realsten Skater, die es gibt, Tony Hawk. Muss man einfach klar so sagen.
Und ich bin da froh bei dir.
Und Steffen Schwarz, der bringt mir da. Steffen Schwarz, der pusht mich so dermaßen, der Typ. Und auch jedes Mal, ich habe schon die Angewohnheit beim Filmen, dass ich mich entschuldige. Das waren noch nicht viele Tries. Weißt du, wir sind 2 Stunden am Filmen. Das waren noch nicht viele Tries. Mach ihn einfach. Irgendwann sagt er, hey, 5er Countdown. Ach, ich gebe dir die nächsten 5. Du machst ihn jetzt. Steffen Schwarz, einfach. Entschuldige die Schleichwerbung, aber checkt Mate Skateboarding. Oh, der Typ, der ist so real. Der hat einfach verdient, dass seine Skateboard-Marke ein bisschen wächst. Der verkauft, wie es gehört, seine Skateboards aus seiner Wohnung raus.
Mega geil. Feier ich.
Und dann auch dieses Skateboarding steht für ihn auch, dass er mit seinem Board befreundet ist. Das ganze Skateboard-Team besteht auch, dass alle beste Homies sind. Mhm. Das ist feier, also, aber feier. Da kann ich auch mal, muss ich dir privat mehr erzählen, sonst bist du Drama springen, sorry.
Wir machen es definitiv, wir wiederholen das und wahrscheinlich auch mehrere Male. Aber eine Frage habe ich noch abschließend. Lieblings-Skate-Video oder Skate-Part?
Oh, jetzt muss ich die auch noch per Namen kennen, gell?
Das ist mir scheißegal. Wie du sagst, derjenige, der irgendwie so da und...
Lieblings-Skate-Video. Da gibt es ein paar, das ist gar keine leichte Frage. Nee. Weil es gibt sehr viele, die schaue ich mir sehr gerne an. Es gibt auch sehr viele, wo ich da stand und dachte mir einfach geil. Zum Beispiel dieser Wolken-Part, wo der eine nur auf die Fresse fällt. das ist einfach für mich das Ding, der Typ ist einfach so durch, aber er ist surreal. was gibt es noch für geile Skate-Filme? Ich fand den Adidas-Clip letztens, der rauskam, den nicht schlecht, obwohl für mich Adidas mit Skateboarding nichts zu tun hat, weil es dann wieder Sport ist. Wenn ich mich so Pistole auf die Brust, ich sag 3 Videos, Lieblings-Skate-Video ist, wo Tony Hawk erklärt, wie er einen neuen Trick lernt.
Okay, cool.
Und wo es auch einfach geil ist zu sehen, wie einfach dieser abgefahrene Milliardär so frustriert ist, weil es nicht funktioniert. Das ist so geil zu sehen und man fühlt es und es motiviert so geil. Ich weiß ja nicht, wie das Video heißt, aber es ist einer meiner Lieblingsvideos. Dann,
geil.
Dann von Richie Jackson, die pure Kreativität. Und was gibt es da noch für einen? Jetzt muss ich mich noch kurz entscheiden. Ich finde halt das von Louis Lopez nicht geil, aber ich würde da noch gerne eine Gegenfrage anstellen. Letztens kam wieder ein Skate-Video raus auf Fresher, was eventuell diese Comfort irgendwas, was kann das noch Fresher auf Video. Das ist auch richtig geil, aber es gibt dann so viele, bei Nummer 3 kann ich da so viele sagen. Eine Gegenfrage aber ganz kurz. Was ist dir wichtig bei einem richtig guten Skate-Video? Weil das ist so eine Sache.
Kommt drauf an, wenn ich jetzt ein Video, also prinzipiell, da gibt es viele Faktoren. Wenn es jetzt einzig und allein um den Skate-Part geht, ist für mich
das. Was muss stimmen, damit du dieses öfter anschaust? Was muss da drin sein, damit du das öfter anschaust und du sagst, das war geil?
Also, es ist eine schwierige Frage. Ich persönlich finde, du sagst schon, das Kriterium für mich, was einen guten Part ausmacht, und zwar. Ich möchte ihn nochmal anschauen. Ich möchte ihn öfters anschauen. Und wenn ich einen Part anschaue, den ersten Mal, und ich bin danach so
gehypt, dass ich den gleich nochmal anschauen muss, dann ist es für mich ein geiler Part.
Und aber was muss dafür drin sein? Was erfüllt dir der Part? Bei mir ist da was ganz Obskuses, wo viele gar nicht dran denken zum Beispiel. Aber was ist es bei dir?
Also das Wichtigste für mich ist erstmal zu sehen, das sieht man ja bei manchen Skatern. Ich sage jetzt zum Beispiel Evan Smith oder so, haben die Spaß bei dem, was sie machen? Wie sehr dieser persönliche Erfolg, wenn jemand in Olli steht und alle klatschen, wenn ich jetzt sehe, ein Skater individuell, wenn zum Beispiel Mark Abbeyard nach 34 Jahren in was für einem Alter auf einmal wieder einen Part rausbaut, dann wird mir ganz warm um Herz, weil ich mir denke, Alter, krass, für ihn persönlich, mir geht es jetzt nicht darum, wie geil der ist im Maßstab, wie krass der ist im Maßstab zu der kompletten Skateboard, sondern persönliche Aspekt, wie sehr sehe ich, dass der Skater davon, wie geil er sich dasselbe, wie, was für eine Accomplishment das für den Skater persönlich war. Mhm. Das ist ein Aspekt. Der andere ist, wie einfach der Vibe ist, die Mucke und die Stimmung, weil ich sag mal, so wie ein Lied, ein Song, ist ein Skatepark auch irgendwie sowas Künstlerisches, hat so einen Aspekt, wie geht's runter, wie schmeckt der Wein, Geschmack, keine Ahnung, das ist wie kommt es auf mich an, die Vibes und dann natürlich das Skateboardfahren selber. Ich meine, wenn ich jemanden sehe, der die ganze Zeit nur denselben Trick macht und ich mag den Trick nicht, also so das Persönliche, welche Trick finde ich geil, die Art von Skateboardfahren, so diese drei Aspekte, sage ich, die gehen für mich rein.
Ja. Okay. Ich finde halt, das mit der Musik ist extrem wichtig. Ich finde, wenn die Musik schon allein nicht passt, und vor allem muss die Musik zur Atmosphäre passen. Ich finde zum Beispiel, wenn Metal oder Punkrock in einer Karibik-Atmosphäre drin ist, finde ich es auch nicht mehr geil. Aber es wird ja auch darauf geachtet. Ich finde auch Musik wird auch gleichzeitig besser, wenn es ein Part ist. Also oft kann ich mir die Mucki privat gar nicht geben, aber wenn ich diesen Part sehe, geil.
Ja, andersrum, ne? Es geht auch andersrum, dass die Mucke den Part schlechter macht.
Ja, zum Beispiel wie den letzten Battle Commander von den Barracks. War für mich ein. Boah, wie hieß er nochmal? Das mit
furchtbar. Scheiße, ich habe den letzten, glaube ich, gar nicht gesehen. Den letzten, den ich gesehen habe, war die Hawk.
Nee, da kam noch einer raus. Also für mich ist die Musik ganz wichtig. Und mir ist auch ganz egal, also wie gesagt, ich finde es halt geil, wenn die Leute dabei abgehen, so sich gegenseitig zujubeln. Aber im Endeffekt ist für mich immer eine Frage, was ist das für ein Film? Und für mich muss es dann kein krasser Dude sein, sondern ich kann mir auch gerne so Cruising-Clips geben, wenn die Atmosphäre dazu passt. Wenn du denkst, du schaust da hin und denkst dir, der enjoyt es gerade, ich kann dieses Gefühl komplett appreciaten, das ist geil. Und dann man fühlt sich so rein und denkt sich, hey, das will ich auch machen. Und dann ist es für mich ein, oder wenn ich sehe, die Jungs haben Spaß, wie zum Beispiel bei diesem Dryout-Part, bei diesem Dryout-Video, wo die ja diesen Wasserpark skaten. Wo du einfach nur siehst, die Jungs haben Spaß, da durch so eine Wasserrutsche durchzufahren. Ja. Total absurd.
Ich finde es krass. Ich glaube, das ist irgendwo in Nevada oder so. Oder?
Ja, in Kalifornien war das. Und wie gesagt, wenn die Leute halt real wirken, also wie gesagt, ich kann mir halt leider so Nigel Houston nicht geben. Ich kann es nicht.
Ich weiß es
nicht. Kann ihm ja auch Contest nicht geben, sobald ich ihn an Nigel Houston sehe. Ich weiß nicht, ich sehe Chris Jocelyn, wo ich einfach denke, Skater. Durch und durch Skater. Chris Jocelyn, durch und durch Skater. Auch wenn er da über seine Freundin oder Frau schreibt, wie viel sie ihm gibt und so weiter. Mhm. Und dann hast du Nigel Houston, der mit der Hennessy-Flasche rumläuft. Olympia findet nicht statt. No! Was nicht mal witzig ist, es ist einfach, oder wenn er wieder in seinem Auto da hockt und dann, Alter, ich bin so krass, Alter, ich kann skaten und habe ein Band. Ja, ja, du merkst, ich habe was gegen den Typen.
Ja, ich verstehe dich da voll und ganz. Ich weiß, wo das alles herkommt. Wir sprechen nochmal separat drüber. Wir sind jetzt auf über 1,5 Stunden, Dude. Ich muss jetzt hier, der Sandmann war schon längst drauf und es ist spät und aber nichtsdestotrotz, also ich muss sagen, der Podcast hat mir echt Spaß gemacht und nochmal tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne, ich hoffe, ich komme noch mal. Sorry, bitte nochmal.
Willst du noch irgendwas loswerden?
Folgt mal dem guten Patrick auf Instagram. Supportet mal bitte den Podcast. Teilt ihn mal ein bisschen in der Skate-Welt. Macht ihm auch gute Interview-Vorschläge, wenn ihr mal sagt, hey, schreibt den und den und den mal an, ob er Bock auf einen Podcast dabei hat. Der ist interessant für dich vielleicht.
Einfach einen Kommentar, dann frage ich mal die Leute oder verlinke die Leute.
Folgt mir Patrick auf Instagram und lasst einen Daumen nach oben da für den Podcast. Folgt auf Spotify, verfolgt Patrick auf Spotify. Peace out, mach's gut und kauft euch ein verflixt mal ein scheiß Skateboard.
Ja, ganz genau, aber du kommst jetzt nicht so schnell weg. Und zwar, weil du mich jetzt auch geschaut, outet hast, will ich unbedingt nochmal, dass du den Leuten sagst, wo man dich verfolgen kann, auf welchen Plattformen.
Überhaupt nicht. Lass es bleiben. ihr müsst es nicht. Auf Instagram einfach johannes.bruckmeier. Sonst halt auf YouTube DS Hansi. Da ist sick, ist die Crew. Sonst, ja, worauf noch? Und halt den Pop-Punk Paradise Podcast, wenn ihr Punk-Rock begeistert seid.
Pop-Punk Paradise Podcast,
geil. Wir haben sogar ein Skateboard in unserem Logo. Und es gibt jetzt auch, wie gesagt, ich will da nicht so viel Schleichwerbung machen, aber es gibt jetzt dann die nächsten Monate eine Aufarbeitung der Tony Hawk-Teile.
Ja, Alter, bin ich mega gespannt drauf. Sau geil.
Freut mich. Ich hoffe, ich werde deinen Erwartungen gerecht.
Hey. Und Musik, Podcast, also was will man mehr? Geil. Also.
Da wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Kauft euch ein scheiß Skateboard, unterstützt Patrick bitte für das geile Format und unterstützt Skateboard Germany. Mhm. Weil wir sind krasser, als wir alle tun. Jedes Mal dieses, ja, die Deutschen, wir können ja nichts so einschmarren. Hey, schaut. Unterstützt einfach Gegner, lasst die Finger weg von Drogen, das schränkt euch nur ein in euren Skating, bleibt fokussiert. Let's go, do the shit, motherfucker!
Also, danke. Gerne. Bis zum nächsten Mal, peace out. Bye.
Danke, dass ich dabei sein durfte. Danke.